Es war eine Zeit der Umbrüche, als Europa am Scheideweg zwischen alter Ordnung und einem neuen, ungewissen Zeitalter stand. In den düsteren Straßen deutscher Städte formierte sich eine Kraft, die das Gesicht des 20. Jahrhunderts prägen sollte und deren Schatten bis heute über der Geschichte liegt. Die Geschichte der Waffen-SS ist mehr als nur die Chronik einer militärischen Formation, sondern die Geschichte einer Idee, die aus dem Chaos der Nachkriegszeit erwuchs und Millionen von Menschen das Leben kosten sollte. Es ist die Geschichte einer Organisation, die sich von einer kleinen Leibwache zu einer der mächtigsten Kriegsmaschinen der Weltgeschichte entwickelte. 1929 begann alles mit einer kleinen Gruppe schwarz gekleideter Männer, die sich die Schutzstaffel nannten und zunächst nichts weiter als persönliche Leibwächter waren. Niemand ahnte damals, dass aus diesem unscheinbaren Anfang eine Organisation entstehen würde, die Europa in seinen Grundfesten erschüttern sollte. Heinrich Himmler, ein unscheinbarer Mann mit runden Brillengläsern und pedantischen Manieren, hatte eine Vision von einer neuen Art des Soldaten. Er träumte von Männern, die nicht nur Kämpfer waren, sondern Träger einer Weltanschauung, bei der Elite und Ideologie zu einer tödlichen Einheit verschmelzen sollten. Diese Geschichte erzählt, wie aus wenigen hundert Leibwächtern eine Armee von fast 1 Million Mann wurde, die Europa in Flammen setzte und deren Erbe die Welt für immer veränderte. Die Geburt einer Idee. Die Novemberluft war kalt und schneidend, als Heinrich Himmler am 6. Januar 1929 durch die Münchner Straßen schritt. Seine schwarzen Stiefel hallten auf dem feuchten Pflaster wider, während er sich einer Begegnung näherte, die Europa in eine der dunkelsten Epochen seiner Geschichte stürzen sollte. An diesem Tag übernahm der unscheinbare Hühnerzüchter aus Bayern die Führung einer kleinen, fast bedeutungslosen Organisation namens Schutzstaffel, eines Verbandes, der später Millionen Menschen das Leben kosten und ganze Völker ins Verderben führen würde. Die SS war damals nichts weiter als ein Schatten der späteren Vernichtungsmaschine, 280 Männer in schwarzen Uniformen, die sich um die persönliche Sicherheit Adolf Hitlers kümmerten. Ihre Aufgabe schien simpel: den Führer der aufstrebenden nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei vor Attentaten zu bewahren. Doch in Himmlers methodischem Geist keimte bereits eine Vision, die zur Grundlage systematischer Verfolgung und industrieller Vernichtung werden sollte. Heinrich Himmler war nicht der Mann, den man sich als künftigen Architekten des Grauens vorstellte. Hinter seinen runden Brillengläsern verbargen sich wässrige blaue Augen, die mehr an einen pedantischen Buchhalter als an einen Massenmörder erinnerten. Seine Stimme war hoch und dünn, seine Manieren kleinbürgerlich bis zur Lächerlichkeit. Doch was ihm an charismatischer Ausstrahlung fehlte, das machte er durch unbeugsame Willenskraft und organisatorisches Genie wett, Eigenschaften, die er später für die systematische Entrechtung und Ermordung ganzer Bevölkerungsgruppen einsetzen würde. Der neue Reichsführer SS hatte eine klare, aber verhängnisvolle Vorstellung von dem, was die Schutzstaffel werden sollte. Nicht bloß eine Ansammlung von Schlägern und Straßenkämpfern, wie sie die Sturmabteilung darstellte, sondern eine selbsternannte Elite, rassisch, rein nach den Wahnvorstellungen der Zeit, ideologisch fanatisiert und bedingungslos loyal. In nächtlichen Sitzungen in seinem spartanisch eingerichteten Büro entwickelte Himmler die Grundlagen dessen, was später zur tödlichsten Kriegsmaschine der Geschichte werden sollte. Die ersten Jahre unter Himmlers Führung waren geprägt von akribischer Planung und systematischem Aufbau einer Organisation, die Verbrechen ungeahnten Ausmaßes vorbereiten sollte. Jeder neue Rekrut wurde nach Kriterien ausgewählt, die pure Ideologie widerspiegelten, nicht nur körperliche Fitness und politische Zuverlässigkeit zählten, sondern auch die sogenannte rassische Reinheit. Stammtafeln mussten bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Körpergröße und Schädelform wurden penibel vermessen. Was wie groteske Spielerei wirken mochte, war in Wirklichkeit der systematische Aufbau einer Herrenschicht, die sich das Recht anmaßte, über Leben und Tod zu entscheiden. In den Münchner Brauhäusern, wo braune Uniformen und rote Fahnen das Stadtbild prägten, diskutierten Himmler und seine engsten Vertrauten die Zukunft ihrer Organisation. Alfred Rosenberg, der Chefideologe der Partei, lieferte die pseudowissenschaftlichen Grundlagen für Himmlers tödliche Vision. Die SS sollte mehr sein als eine politische Organisation. Sie sollte zum Kristallisationspunkt einer neuen germanischen Ordnung werden, die auf der Vernichtung all jener aufbauen sollte, die nicht in das rassistische Weltbild passten. Der Wendepunkt kam mit Hitlers Machtübernahme I am Januar 1933. Was zuvor menschenverachtende Theorie gewesen war, konnte nun in die blutige Praxis umgesetzt werden. Die SS, die inzwischen auf über 50.000 Mann angewachsen war, erhielt neue Aufgaben und vor allem neue Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer verbrecherischen Ziele. Himmler, der bis dahin I am Schatten mächtigerer Parteifunktionäre gestanden hatte, erkannte seine Chance und ergriff sie mit der kalten Berechnung eines Mannes, der bereit war, über Leichen zu gehen. Die Straßen Berlins hallten wieder von marschierenden Stiefeln, als die SS ihre neue Macht demonstrierte und dabei bereits die ersten Zeichen ihrer späteren Brutalität offenbarte. Schwarze Uniformen ersetzten allmählich die braunen Hemden der SA und mit ihnen kam eine neue Art der Disziplin und Organisation, die auf Gehorsam bis in den Tod ausgerichtet war. Himmler hatte verstanden, was vielen seiner Zeitgenossen entging. In einer Zeit des Umbruchs war derjenige I am Vorteil, der am rücksichtslosesten war und die klarste Vision hatte, auch wenn diese Vision auf Hass und Vernichtung beruhte. Im Sommer 1933 begann Himmler mit der Umsetzung seines ehrgeizigsten und gleichzeitig verbrecherischsten Projekts. In einem unscheinbaren Gebäude in der Prinz-Albrecht-Straße richtete er sein neues Hauptquartier ein, den Ort, von dem aus er seine menschenverachtende Vision einer neuen Ordnung in die Realität umsetzen wollte. Die Räume waren spartanisch eingerichtet, aber von einer bürokratischen Effizienz geprägt, die später Millionen Menschen in den Tod führen sollte. Hier entstanden die ersten Pläne für das, was später zur Waffen-SS werden sollte, aber auch für die Konzentrationslager und Vernichtungsaktionen. Himmler träumte von einer neuen Art des Soldaten, nicht den Kasernenhof gedrillten Rekruten der traditionellen Wehrmacht, sondern ideologisch geschulten Kämpfern, die gleichzeitig Vollstrecker eines Rassenwahns sein sollten. Seine Notizen aus dieser Zeit, penibel in deutscher Schrift verfasst, lesen sich wie die Blaupause für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als 1934 zu Ende ging, hatte Heinrich Himmler aus einer unbedeutenden Leibwache eine Organisation geschaffen, die bereits die Grundstrukturen der späteren Vernichtungsmaschinerie erkennen ließ. Was als persönlicher Schutz für einen Parteichef begonnen hatte, war zur Keimzelle systematischer Verbrechen geworden. Die Idee war geboren, eine Idee, die Europa ins Verderben stürzen und der Menschheit unermessliches Leid bringen sollte. Erste Schritte. Der 30. Juni 1934 sollte als die Nacht der langen Messer in die Geschichte eingehen, eine Nacht, die das Schicksal der SS für immer besiegeln würde. In den frühen Morgenstunden, als der Tau noch auf den bayerischen Wiesen lag, führte Heinrich Himmler seine schwarz gekleideten Männer zu ihrer ersten großen Bewährungsprobe. Die Säuberungsaktion gegen die SA-Führung war mehr als nur ein politischer Machtkampf, sie war der Geburtsmoment der SS als eigenständige militärische Kraft. Die Ereignisse jener blutigen Nacht markierten einen Wendepunkt, den Himmler mit kalter Berechnung herbeigeführt hatte. Während Ernst Röhm und seine SA-Getreuen ahnungslos in Bad Wissé schliefen, umstellten SS-Einheiten das Hotel. Das Geräusch zerbrechender Türen und die Schreie der Überraschten hallten durch die morgendliche Stille, als Himmlers Männer ihre ehemaligen Kameraden verhafteten und zum Teil sofort erschossen. Mit einem Schlag hatte die SS ihre größten Rivalen ausgeschaltet und sich als die neue Prätorianergarde des Regimes etabliert. Heinrich Himmler, der schmächtige Mann mit den runden Brillengläsern, war nun der unbestrittene Herr über den gesamten deutschen Polizeiapparat. Die Machtfülle, die ihm nach dieser Nacht zufiel, nutzte er sofort für die Verwirklichung seiner militärischen Vision. In den Monaten nach der Röhm-Säuberung begann Himmler systematisch mit dem Aufbau dessen, was er die SS-Verfügungstruppe nannte. Diese neuen Einheiten sollten mehr sein als gewöhnliche Polizei oder Parteimiliz. Sie sollten eine militärische Elite darstellen, die sowohl ideologisch gefestigt als auch kämpferisch überlegen war. In spartanischen Kasernen, die eigens für diesen Zweck errichtet wurden, begann die Ausbildung einer neuen Generation von Soldaten. Die Rekrutierung folgte strengen Kriterien, die Himmler persönlich festgelegt hatte. Jeder Bewerber musste nicht nur körperlich makellos sein, sondern auch eine lückenlose arische Abstammung nachweisen können. In penibel geführten Karteien wurden Größe, Gewicht, Schädelumfang und sogar die Zahnstellung vermessen und dokumentiert. Was heute absurd erscheinen mag, war damals der wissenschaftliche Ernst einer Zeit, die Rassismus zur Staatsreligion erhoben hatte. Felix Steiner, ein ehemaliger Reichswehroffizier mit scharfen Gesichtszügen und durchdringendem Blick, wurde zum Architekten der neuen Ausbildungsmethoden. In den Kasernen von Bad Tölz und Braunschweig entwickelte er ein Trainingsprogramm, das die Grenzen zwischen militärischer Disziplin und ideologischer Schulung verwischte. Seine Männer lernten nicht nur das Handwerk des Krieges, sondern auch die Grundlagen dessen, was die Nationalsozialisten als Weltanschauungskrieg bezeichneten. Die Ausbildung war härter als alles, was die traditionelle Wehrmacht kannte. 20 Kilometer Gewaltmärsche bei eisiger Kälte, Nahkampftraining bis zur Erschöpfung und stundenlange ideologische Schulungen gehörten zum Alltag der angehenden SS-Soldaten. Steiner glaubte daran, dass nur durch extreme physische und psychische Belastung jene Art von Kämpfer entstehen konnte, die Himmlers Visionen entsprach. In den Abendstunden, wenn die Kasernenhöfe in der Dämmerung lagen, versammelten sich die Rekruten zu Vorträgen über Rassentheorie und germanische Geschichte. Hans F.K. Günther, der selbsternannte Rassenpapst der Bewegung, hielt Gastvorträge über die angebliche Überlegenheit der nordischen Rasse. Diese Indoktrination war kein Nebenprodukt der militärischen Ausbildung. Sie war ihr Kern und Zweck. Parallel zu diesen internen Entwicklungen begann Himmler, sein Netzwerk international auszubauen. In den Salons der europäischen Hauptstädte knüpfte er Kontakte zu gleichgesinnten Organisationen und Persönlichkeiten. Die Idee einer internationalen Bewegung gegen den Bolschewismus fand in konservativen Kreisen durchaus Anklang, auch wenn die meisten dieser frühen Sympathisanten die wahren Absichten ihrer deutschen Partner noch nicht erkannten. Im Herbst 1935 erreichte die SS einen ersten organisatorischen Meilenstein. Die verschiedenen Einheiten wurden zu drei Standarten zusammengefasst: Deutschland, Germania und der Führer. Diese Namen waren nicht zufällig gewählt. Sie sollten die Verbindung zwischen der neuen militärischen Elite und den mythischen Wurzeln des deutschen Volkes symbolisieren. Paul Hauser, ein pensionierter Generalleutnant der alten Schule, übernahm die Führung der ersten Offiziersschule in Bad Tölz. Hauser war ein Mann des Übergangs, verwurzelt in den Traditionen der preußischen Armee, aber bereit, neue Wege zu beschreiten. Unter seiner Leitung entwickelte sich eine Offiziersausbildung, die militärische Exzellenz mit ideologischer Zuverlässigkeit zu verbinden suchte. Die ersten größeren Manöver der SS-Verfügungstruppe fanden ihr im Sommer 1936 statt. Auf den Übungsplätzen in der Lüneburger Heide demonstrierten Himmlers Männer ihre neue Art der Kriegsführung. Beweglichkeit statt starrer Fronten, Initiative statt blindem Gehorsam, die Grundprinzipien, die später die Blitzkriegstaktik prägen sollten, wurden hier erstmals erprobt. Heinrich Himmler beobachtete diese Übungen mit der Genugtuung eines Mannes, der seine Visionen Wirklichkeit werden sah. Aus den 280 Leibwächtern von 1929 waren mehrere tausend hochmotivierte und bestens ausgebildete Soldaten geworden. Die organisatorischen Grundlagen für das, was später zur Waffen-SS werden sollte, waren gelegt. Als das Jahr 1936 zu Ende ging, stand die SS-Verfügungstruppe am Vorabend ihrer ersten großen Bewährungsprobe. Die politischen Spannungen in Europa verschärften sich zusehends und es war nur eine Frage der Zeit, bis Himmlers neue Elite ihr wahres Gesicht zeigen würde. Die ersten Schritte waren getan, der Weg in den Krieg lag offen vor ihnen. Der Aufbau der Organisation. Die Morgensonne ließ die Fenster der Reichskanzlei in goldenem Licht erstrahlen, als Heinrich Himmler an jenem schicksalhaften Märztag 1937 die Treppen zu Hitlers Arbeitszimmer hinaufstieg. In seiner Aktentasche befanden sich Pläne, die das Gesicht Europas für immer verändern sollten, die detaillierten Entwürfe für den Ausbau seiner SS-Verfügungstruppe zu einer schlagkräftigen militärischen Macht. Was als zaghafte Bitte um mehr Ressourcen begann, entwickelte sich zu einer Audienz, die den Grundstein für eine der gefürchtetsten Kriegsmaschinen der Geschichte legte. Hitler, der an seinem massiven Eichenschreibtisch saß und nervös mit einem Bleistift spielte, hörte Himmlers Ausführungen mit wachsendem Interesse zu. Die traditionelle Wehrmacht hatte sich als träge und konservativ erwiesen, zu sehr verwurzelt in den alten preußischen Traditionen. Was der Führer brauchte, war eine neue Art von Armee, eine Truppe, die nicht nur militärisch exzellent, sondern auch ideologisch absolut zuverlässig war. In Himmlers Vision sah er die Antwort auf seine Bedürfnisse. Die Zustimmung kam schneller als erwartet. Mit einem knappen Nicken und seiner charakteristischen Handbewegung gab Hitler grünes Licht für die dramatische Expansion der SS-Verfügungstruppe. Was bis dahin ein experimentelles Projekt gewesen war, erhielt nun die volle Rückendeckung des Regimes. Himmler verließ die Reichskanzlei mit dem Bewusstsein, dass er soeben die Erlaubnis erhalten hatte, seine kühnsten Träume zu verwirklichen. In den folgenden Monaten verwandelte sich die deutsche Landschaft. Überall am Reich entstanden neue Kasernenanlagen, deren spartanische Architektur die neue Ästhetik der Macht widerspiegelte. Die Ausbildungslager in Bad Tölz, Braunschweig und Klagenfurt wuchsen zu veritablen militärischen Städten heran, in denen eine neue Generation von Soldaten herangebildet wurde. Der Rhythmus von Exerzierplätzen und Schießständen erfüllte die Luft, während tausende junger Männer die Grundlagen dessen erlernten, was später als SS-Kampfgeist bekannt werden sollte. Felix Steiner, inzwischen zum Oberführer befördert, perfektionierte seine revolutionären Ausbildungsmethoden. In den nebelverhangenen Wäldern Bayerns entwickelte er Taktiken, die das traditionelle Militärdenken auf den Kopf stellten. Statt starrer Linien und mechanischem Drill setzte er auf Flexibilität und Initiative. Seine Männer lernten, selbstständig zu denken und zu handeln, eine Fähigkeit, die sich später auf den Schlachtfeldern Europas als entscheidend erweisen sollte. Die ideologische Komponente der Ausbildung wurde systematisch ausgebaut. Hans F. K. Günther und andere Rassentheoretiker erhielten eigene Institute, in denen sie ihre pseudowissenschaftlichen Lehren verfeinerten. In endlosen Vortragsreihen wurden die angehenden SS-Soldaten mit der nationalsozialistischen Weltanschauung indoktriniert. Karten von Europa mit farbig markierten Lebensräumen zierten die Wände der Unterrichtsräume, während Dozenten von der Notwendigkeit eines Kampfes um Blut und Boden predigten. Paul Hauser etablierte unterdessen in Bad Tölz ein Offizierskorps nach seinem Bild. Der alte Generale brachte die militärische Professionalität der traditionellen deutschen Armee mit, passte sie aber an die Erfordernisse der neuen Zeit an. Seine Offiziere sollten nicht nur Befehlsempfänger sein, sondern Führerpersönlichkeiten, die in der Lage waren, komplexe Operationen eigenständig zu planen und durchzuführen. Die Kombination aus preußischer Disziplin und nationalsozialistischem Elan schuf einen neuen Typus des deutschen Offiziers. Im Sommer 1937 fand die erste große Parade der neu formierten SS-Verfügungstruppe statt. Auf dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände marschierten 8000 Mann in tadelloser Formation an der Ehrentribüne vorbei, während hunderttausende Zuschauer ihren rhythmischen Schritt bewunderten. Das Schauspiel war sorgfältig choreografiert, die schwarzen Uniformen, die blitzenden Abzeichen, der perfekte Gleichschritt sollten Macht und Entschlossenheit demonstrieren. Heinrich Himmler, der neben Hitler auf der Tribüne stand, konnte seine Genugtuung kaum verbergen. Doch hinter der glänzenden Fassade arbeiteten bereits die Strukturen einer Organisation, die weit über das Militärische hinausging. In unscheinbaren Bürogebäuden entstanden Planungsabteilungen, die sich mit der Verwaltung eroberter Gebiete beschäftigten. Ethnologen und Anthropologen erstellten detaillierte Karten über die Bevölkerungsstruktur Osteuropas, während Ökonomen Pläne für die Ausbeutung slawischer Arbeitskräfte entwickelten. Was noch Theorie war, sollte bald blutige Realität werden. Die internationale Aufmerksamkeit blieb nicht aus. In den Hauptstädten Europas verfolgten Militärattachés und Diplomaten mit wachsender Besorgnis die Entwicklung ihrer am Deutschen Reich. Die französische Deuxième Bureau und der britische Secret Intelligence Service intensivierten ihre Bemühungen, Informationen über die neue deutsche Elite zu sammeln. Doch die Berichte, die sie nach Paris und London sandten, wurden von Politikern, die den Frieden bewahren wollten, oft als Übertreibungen abgetan. Theodor Eicke, der Kommandant des Konzentrationslagers Dachau, begann unterdessen mit der Ausbildung spezieller SS-Totenkopfverbände. Diese Einheiten, die zunächst nur für die Bewachung der Lager zuständig waren, entwickelten unter Eickes brutaler Führung eine Mentalität, die jede menschliche Empathie eliminierte. Die systematische Entmenschlichung der Häftlinge wurde zum Trainingsprogramm für künftige Massenmörder. Als der Winter 1937 einbrach, hatte die SS-Verfügungstruppe bereits die Gestalt einer modernen Armee angenommen. Drei vollständige Regimenter standen bereit, ausgerüstet mit den neuesten Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Die Soldaten, die in den eisigen Kasernenhöfen exerzierten, ahnten noch nicht, dass sie bald zu Protagonisten des verheerendsten Krieges der Menschheitsgeschichte werden würden. Heinrich Himmler blickte von seinem Fenster in der Prinz-Albrecht-Straße auf das winterliche Berlin hinab und wusste, dass er seinem Ziel einen entscheidenden Schritt näher gekommen war. Die organisatorischen Grundlagen waren gelegt, die ideologische Indoktrination griff und die militärische Ausbildung zeigte erste Erfolge. Was noch fehlte, war die Gelegenheit, seine neue Schöpfung auf die Probe zu stellen. Diese Gelegenheit sollte nicht lange auf sich warten lassen. Am Vorabend des Krieges, der 12. März 1938, dämmerte grau und verhangen über Wien, als die ersten deutschen Panzer über die österreichische Grenze rollten. In ihrem Gefolge marschierten auch die Männer der SS-Verfügungstruppe, zum ersten Mal nicht in Paradeformation, sondern als Teil einer echten militärischen Operation. Heinrich Himmler stand an jenem Morgen am Fenster seines Sonderzuges und beobachtete, wie seine schwarz gekleideten Soldaten durch die verschneiten Straßen der Alpenrepublik marschierten. Der Anschluss Österreichs war mehr als nur eine politische Vereinigung, er war die Generalprobe für das, was kommen sollte. Die Bevölkerung säumte die Straßen und jubelte den einmarschierenden Truppen zu, doch Himmler interessierten weniger die Blumen- und Hakenkreuzfahnen als die Leistung seiner Männer. Die SS-Standarte, der Führer, hatte sich während des Marsches nach Wien tadellos bewährt. Keine Pannen, keine Disziplinlosigkeiten, keine Probleme mit der Logistik. Felix Steiner, der die Operation vor Ort leitete, sandte regelmäßig Berichte nach Berlin, die Himmlers höchste Erwartungen übertrafen. Seine neue Armee war bereit für größere Aufgaben. In den Wochen nach dem Anschluss begann eine Phase intensiver Reorganisation. Die SS-Verfügungstruppe, die bisher aus drei separaten Standarten bestanden hatte, wurde zu einer kohärenten militärischen Einheit umgeformt. Paul Hauser erhielt den Auftrag, aus den verschiedenen Elementen eine schlagkräftige Division zu schaffen. In den Kasernen von Bad Tölz arbeitete er Tag und Nacht an Organisationsplänen, Ausrüstungslisten und Ausbildungsprogrammen, die seine Truppe zu einer der modernsten Armeen Europas machen sollten. Der Herbst brachte eine neue Krise mit sich. Die Sudetenkrise schien Europa an den Rand eines großen Krieges zu führen und zum ersten Mal seit ihrer Gründung erhielt die SS-Verfügungstruppe echte Mobilmachungsbefehle. In den Kasernen herrschte eine Atmosphäre gespannter Erwartung, als die Männer ihre Ausrüstung überprüften und sich auf den möglicherweise ersten echten Kampfeinsatz vorbereiteten. Das metallische Klicken der Gewehrschlösse und das Rascheln der Uniform erfüllte die Luft, während erfahrene Unteroffiziere letzte Instruktionen erteilten. Doch der Krieg blieb aus. Das Münchner Abkommen vom 30. September löste die Krise auf diplomatischem Wege, sehr zum Missfallen Himmlers, der gehofft hatte, seine Truppe endlich unter Gefechtsbedingungen testen zu können. Stattdessen marschierten seine Männer wenig später friedlich in das Sudetenland ein und übernahmen dort Verwaltungs- und Sicherheitsaufgaben. Theodor Eicke, der mit seinen Totenkopfverbänden ebenfalls an der Operation teilnahm, begann sofort mit der Einrichtung von Konzentrationslagern für unerwünschte Elemente der sudetendeutschen Bevölkerung. Die Monate zwischen dem Münchner Abkommen und dem Überfall auf Polen waren geprägt von fieberhafter Vorbereitung. In den Ausbildungslagern intensivierte sich das Training. Die SS-Verfügungstruppe erhielt moderne Panzer, Artillerie und Fahrzeuge, die sie zu einer vollwertigen motorisierten Division machten. Gleichzeitig wurde die ideologische Schulung verstärkt. Hans F.K. Günthers Rassentheorien wurden durch praktische Anleitungen zum Umgang mit Untermenschen ergänzt, ein unheilvolles Zeichen für das, was in den eroberten Gebieten geschehen sollte. Heinrich Himmler nutzte diese Zeit auch für den weiteren organisatorischen Ausbau seiner Macht. Neben der SS-Verfügungstruppe kontrollierten seine Totenkopfverbände inzwischen ein Netz von Konzentrationslagern, während seine allgemeine SS den gesamten Sicherheitsapparat des Reiches durchdrang. In seinem Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße entstanden Pläne für die Zeit nach dem Krieg, Pläne für Umsiedlung, Deportation und die systematische Umgestaltung der europäischen Bevölkerungsstruktur. Der 15. März 1939 brachte einen weiteren Test. Deutsche Truppen marschierten in die sogenannte Resttschechei ein und beendeten die Existenz der Tschechoslowakei. Wieder waren SS-Einheiten an vorderster Front dabei und wieder bewährten sie sich als zuverlässige und effiziente Truppe. In Prag übernahmen sie wichtige Sicherheitsaufgaben und begannen sofort mit der Verfolgung tschechischer Intellektueller und Widerstandskämpfer. Die brutale Effizienz, mit der sie vorgingen, war ein Vorgeschmack auf die kommenden Jahre. Die internationale Situation spitzte sich am Sommer 1939 dramatisch zu. Hitlers Forderungen nach Danzig und dem polnischen Korridor ließen keinen Zweifel daran, dass der nächste Konflikt nicht mehr friedlich gelöst werden würde. In den SS-Kasernen bereiteten sich die Männer auf ihren ersten echten Krieg vor. Veteranen des Ersten Weltkrieges erzählten den jüngeren Soldaten von Schlamm und Blut der Schlachtfelder, doch die meisten SS-Männer brannten darauf, ihre Überlegenheit unter Beweis zu stellen. Felix Steiner verbrachte die letzten Augusttage damit, seine Regimenter für den Ernstfall zu präparieren. In endlosen Besprechungen wurden Taktiken diskutiert, Kommunikationswege festgelegt und Nachschublinien geplant. Seine Männer sollten nicht nur militärisch erfolgreich sein, sondern auch als Vorbild für die neue deutsche Soldatengeneration dienen. Der Krieg würde zeigen, ob die jahrelange Vorbereitung ausreichte. Am 31. August erhielt die SS-Verfügungstruppe ihre Marschbefehle. In den frühen Morgenstunden des 1. September sollte der Angriff auf Polen beginnen und Himmlers Elite würde dabei eine zentrale Rolle spielen. Die Männer, die in jener letzten Friedensnacht ihre Ausrüstung ein letztes Mal überprüften, ahnten nicht, dass sie am Beginn eines Krieges standen, der Europa in Schutt und Asche legen würde. Heinrich Himmler stand in seinem Berliner Büro und blickte auf die Karten, die an den Wänden hingen. Polen war nur der Anfang. Seine Pläne reichten viel weiter, bis zu den Ufern des Urals und darüber hinaus. Die SS-Verfügungstruppe war bereit. Der Krieg konnte beginnen. Die Feuertaufe. Der 1. September 1939 brach mit einem Donnergrollen an, das nicht vom Himmel kam. Um 4.45 Uhr eröffnete das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein das Feuer auf die polnische Festung Westerplatte und mit diesem ersten Kanonenschlag begann nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch die Feuertaufe der SS-Verfügungstruppe. An der Grenze zu Polen standen 9000 Mann in schwarzen Uniformen bereit, ihre jahrelange Ausbildung endlich unter Gefechtsbedingungen zu erproben. Felix Steiner spürte die Anspannung seiner Soldaten, als er in den frühen Morgenstunden die Stellungen inspizierte. Der Nebel hing noch zwischen den Kiefern der grenznahen Wälder und die Luft war erfüllt vom Geruch feuchter Erde und Maschinenöl. Seine Männer wirkten ruhig und konzentriert, doch in ihren Augen lag jene Mischung aus Erwartung und Furcht, die jeden Soldaten vor seinem ersten Kampf erfasst. Die monatelange Vorbereitung würde nun ihren ultimativen Test erfahren. Der Angriff begann mit der für die deutsche Wehrmacht charakteristischen Präzision. Stukas heulten über die polnischen Stellungen hinweg, während Panzer und motorisierte Infanterie die Grenzbefestigungen überrollten. Die SS-Verfügungstruppe war Teil der Heeresgruppe Süd und hatte den Auftrag, entlang der Warte vorzustoßen und den polnischen Widerstand in diesem Abschnitt zu brechen. Was folgte, war eine Demonstration militärischer Effizienz, die selbst erfahrene Wehrmachtsgeneräle beeindruckte. Die ersten Gefechte offenbarten sowohl die Stärken als auch die Schwächen der neuen SS-Formation. In einem kleinen Dorf namens Pabianice geriet das SS-Regiment Deutschland in einen erbitterten Häuserkampf mit polnischen Verteidigern. Der Lärm der Maschinengewehre hallte zwischen den niedrigen Bauernhäusern wider, während SS-Soldaten von Haus zu Haus vordrangen. Hier zeigte sich, dass Steiners Ausbildungsmethoden ihre Früchte trugen. Die Männer handelten selbstständig und flexibel, ohne auf detaillierte Befehle warten zu müssen. Doch die ersten Kampftage brachten auch schmerzliche Verluste. Hauptsturmführer Fritz Klingenberg, einer der vielversprechendsten jungen Offiziere, fiel bei einem Angriff auf eine polnische Maschinengewehrstellung. Sein Tod war ein Schock für seine Kameraden, die bisher geglaubt hatten, ihre überlegene Ausbildung würde sie vor solchen Verlusten bewahren. Die Realität des Krieges holte die SS-Verfügungstruppe mit brutaler Härte ein. Heinrich Himmler verfolgte die Berichte aus Polen mit gespannter Aufmerksamkeit. In seinem Hauptquartier in Berlin studierte er täglich die Meldungen seiner Kommandeure und ließ sich über jeden Erfolg und jeden Rückschlag informieren. Die Performance seiner Truppe war entscheidend für seine künftigen Pläne. Sollte die SS-Verfügungstruppe versagen, würde sein Traum von einer eigenständigen SS-Armee platzen. Doch die ersten Berichte stimmten ihn optimistisch. Paul Hauser bewährte sich als fähiger Truppenführer. Der alte Generale führte seine Division mit einer Mischung aus preußischer Disziplin und taktischer Innovation, die bei den Soldaten Respekt und Vertrauen schuf. In den verschlammten polnischen Dörfern entwickelte er neue Methoden der Zusammenarbeit zwischen Infanterie, Panzern und Artillerie, die später zur Grundlage der berüchtigten Blitzkriegstaktik werden sollten. Die polnische Armee leistete tapferen Widerstand, war aber der deutschen Übermacht nicht gewachsen. Bei Mokra stießen SS-Einheiten auf die polnische Wolhynische Kavalleriebrigade und erlebten einen der dramatischsten Momente des Feldzugs. Polnische Reiter griffen in verzweifeltem Mut deutsche Panzer an. ein Anachronismus, der das Ende einer Epoche symbolisierte. Die SS-Soldaten, die dieses Schauspiel miterlebten, begriffen zum ersten Mal die wahre Tragik des Krieges. Nicht alle Aktionen der SS-Verfügungstruppe blieben jedoch am Rahmen der militärischen Konvention. In mehreren polnischen Ortschaften kam es zu Übergriffen gegen Zivilisten, besonders gegen jüdische Einwohner. Diese Zwischenfälle, die später von Wehrmachtoffizieren scharf kritisiert wurden, warfen ein erstes dunkles Licht auf den Charakter der neuen SS-Formation. Theodor Eicke, der mit seinen Totenkopfverbänden ebenfalls in Polen kämpfte, ermutigte seine Männer sogar zu solchen Exzessen. Die militärische Leistung der SS-Verfügungstruppe war dennoch beeindruckend. Innerhalb von 2 Wochen hatten Steiners Regimenter mehrere 100 Kilometer polnischen Territoriums durchmessen und dabei zahlreiche feindliche Stellungen überrannt. Die Kombination aus moderner Ausrüstung, intensiver Ausbildung und fanatischer Motivation erwies sich als verheerend effektiv. Selbst skeptische Wehrmachtgenerale mussten die Kampfkraft der schwarz gekleideten Soldaten anerkennen. Am 17. September erreichte die SS-Verfügungstruppe die Vororte von Warschau. Die polnische Hauptstadt lag unter einer dichten Rauchwolke, die von brennenden Gebäuden und Fahrzeugen aufstieg. In den Straßen herrschte Chaos, während verzweifelte Zivilisten zu fliehen suchten und polnische Soldaten letzte Verteidigungsstellungen bezogen. Für die SS-Männer war es der Höhepunkt ihres ersten Feldzugs. Die Kapitulation Warschaus am 27. September besiegelte das Schicksal Polens. Als die letzten polnischen Fahnen eingeholt wurden und deutsche Truppen durch die zerstörten Straßen der Hauptstadt marschierten, war auch die Feuertaufe der SS-Verfügungstruppe beendet. In 25 Tagen hatte sie bewiesen, dass sie mehr war als eine politische Prätorianergarde, sie war eine schlagkräftige militärische Kraft. Heinrich Himmler inspizierte seine Truppe wenige Tage nach der polnischen Kapitulation persönlich. In einer improvisierten Zeremonie auf einem zerschossenen Warschauer Platz verlieh er die ersten Auszeichnungen und hielt eine Rede, in der er die Leistung seiner Männer würdigte. Doch seine Gedanken waren bereits bei künftigen Operationen gerichtet. Polen war nur der Anfang gewesen. Die SS-Verfügungstruppe hatte ihre Feuertaufe bestanden und dabei sowohl militärische Kompetenz als auch ihre dunkle ideologische Prägung offenbart. Der Erfolg in Polen öffnete die Türen für weitere Expansionen und größere Aufgaben. Heinrich Himmlers Vision einer SS-Armee war der Verwirklichung einen entscheidenden Schritt näher gekommen, doch der Preis dafür sollte sich als unermesslich hoch erweisen. Blitzkrieg I am Westen. Der 10. Mai 1940 brach mit einem kristallklaren Himmel über den Ardennen an, als die größte militärische Operation in der Geschichte Europas ihren Anfang nahm. In den dichten Wäldern zwischen Deutschland und Frankreich warteten Panzerkolonnen auf das Signal zum Angriff, und zwischen ihnen standen auch die Männer der SS-Verfügungstruppe, nun umbenannt in SS-Division Das Reich, und bereit, die Lehren aus dem Polenfeldzug anzuwenden. Heinrich Himmler hatte in den Wintermonaten seine Formation reorganisiert und verstärkt, und Felix Steiner brannte darauf zu beweisen, dass seine Soldaten nicht nur gegen schlecht ausgerüstete Polen, sondern auch gegen die als unbesiegbar geltende französische Armee bestehen konnten. Die Sichelschnittoperation war ein Meisterwerk deutscher Kriegsplanung. Während die Alliierten einen Angriff durch Belgien erwarteten, sollte der Hauptstoß durch die vermeintlich unpassierbaren Ardennen erfolgen. Paul Hauser erhielt den Befehl, mit seiner Division Teil dieser gewagten Umfassung zu werden. In der Morgendämmerung des 10. Mai rollten seine Panzer über die Grenzen und stießen durch die nebelverhangenen Waldwege vor, die eigentlich für Pferdefuhrwerke gedacht waren. Der erste Widerstand kam von belgischen Grenzposten, die völlig überrascht von der Wucht des deutschen Angriffs waren. Die charakteristischen schwarzen Panzer der SS durchbrachen binnen Stunden Verteidigungslinien, die für uneinnehmbar gehalten worden waren. Das Dröhnen der Motoren und das Knirschen der Ketten auf dem Waldpfad kündigten eine neue Art der Kriegsführung an, schnell, brutal und unaufhaltsam. Bei Sedan trafen die SS-Einheiten auf den ersten ernsthaften französischen Widerstand. Die Festungswerke entlang der Maas waren mit allem ausgestattet, was die französische Militärtechnik zu bieten hatte, schwere Artillerie, Maschinengewehrnester und Panzersperren. Doch Steiners Männer hatten in Polen gelernt, wie man solche Hindernisse überwindet. Mit einer Kombination aus Stukas, Panzern und Sturmtruppen durchbrachen sie die französische Linie in einem Angriff, der nur wenige Stunden dauerte. Die französischen Soldaten, die sich ergaben, blickten mit einer Mischung aus Respekt und Furcht auf ihre schwarz gekleideten Gefangennehmer. Viele von ihnen hatten am Ersten Weltkrieg gekämpft und glaubten, sie würden es mit gewöhnlichen deutschen Soldaten zu tun haben. Doch die SS-Männer wirkten anders, jünger, fanatischer und von einer kalten Professionalität geprägt, die selbst kampferprobte Veteranen beunruhigte. Heinrich Himmler verfolgte den Fortgang der Operation von seinem Hauptquartier aus und konnte seine Begeisterung kaum verbergen. Die Berichte, die täglich bei ihm eintrafen, übertrafen seine kühnsten Erwartungen. Seine Division war nicht nur mitgekommen, sondern hatte sich als einer der effektivsten Verbände der gesamten Wehrmacht erwiesen. Die skeptischen Stimmen aus der Generalität, die seine Parteisoldaten für militärisch unbrauchbar gehalten hatten, verstummten angesichts der beeindruckenden Erfolge. Der Durchbruch bei Sedan öffnete das Tor zu Frankreich. In den folgenden Tagen rasten deutsche Panzerkolonnen durch die französische Landschaft und die SS-Division. Das Reich war stets an der Spitze des Vorstoßes. Die französische Armee, die noch in den Denkmustern des Ersten Weltkriegs verhaftet war, konnte auf diese neue Form der mobilen Kriegsführung nicht reagieren. Ganze Divisionen wurden eingeschlossen und vernichtet, ohne dass sie überhaupt zum Kampf gekommen wären. Der 20. Mai brachte den dramatischen Höhepunkt der Offensive. Deutsche Truppen erreichten die Kanalküste bei Appeville und schnitten damit die britische Expeditionsarmee und die besten französischen Verbände von ihren Nachschublinien ab. Die SS-Division hatte entscheidenden Anteil an diesem strategischen Erfolg und bewies dabei eine Beweglichkeit und Schlagkraft, die selbst ihre eigenen Kommandeure überraschte. In den eroberten französischen Städten begegneten die SS-Soldaten einer Zivilisation, die ihnen fremd und dekadent erschien. Die Cafés von Reims und die Boulevards von Saint-Quentin wirkten auf die jungen Deutschen wie Symbole einer Welt, die sie zu überwinden bestimmt waren. Gleichzeitig begannen bereits die ersten Anzeichen jener Brutalität sichtbar zu werden, die später das Markenzeichen der SS werden sollte. Gefangene französische Kolonialtruppen wurden schlechter behandelt als weiße Soldaten und in mehreren Fällen kam es zu Erschießungen von Kriegsgefangenen. Der Juni brachte den Zusammenbruch der französischen Verteidigung. Als deutsche Truppen Paris erreichten und die Regierung Pétain um Waffenstillstand bat, stand auch die SS-Division, das Reich am Herzen Frankreichs. Paul Hauser führte seine Männer durch die menschenleeren Straßen französischer Provinzstädte, in denen nur noch weiße Fahnen aus den Fenstern hingen. Der Triumph war vollständig, aber er hinterließ bei vielen SS-Soldaten ein Gefühl der Leere, der Krieg war zu schnell zu Ende gegangen. Theodor Eicke, der mit seinen Totenkopfverbänden ebenfalls an der Westoffensive teilgenommen hatte, nutzte die Zeit nach dem Waffenstillstand, um seine Männer in der Behandlung minderwertiger Völker zu schulen. Seine brutalen Methoden, die er in den Konzentrationslagern perfektioniert hatte, sollten nun auf die eroberten Gebiete angewendet werden. Die ideologische Radikalisierung der SS setzte sich auch am militärischen Bereich fort. Heinrich Himmler besuchte seine siegreichen Truppen Ende Juni in ihren Quartieren, in der französischen Champagne. Bei einer Parade in Reims ließ er Tausende seiner Soldaten antreten und hielt eine Rede, in der er ihre Leistung als Beweis für die Überlegenheit der deutschen Rasse pries. Die Männer, die vor ihm standen, waren nicht mehr die unsicheren Rekruten von 1939, sie waren zu einer schlagkräftigen Elite geworden, die sich ihrer Macht bewusst war. Doch während die SS-Division, das Reich, ihren Triumph feierte, plante Himmler bereits die nächste Phase seines ehrgeizigen Projekts. Frankreich war besiegt, doch im Osten wartete ein viel größerer und gefährlicherer Gegner. Die Sowjetunion mit ihren endlosen Weiten und Millionen von Soldaten würde eine ganz andere Herausforderung darstellen. Die SS-Verfügungstruppe hatte bewiesen, dass sie siegen konnte. Nun musste sie beweisen, dass sie auch die härtesten Prüfungen überstehen würde. Als der Sommer 1940 seinem Ende zuging, war aus Himmlers kleiner Leibwache eine respektierte militärische Macht geworden. Der Weg für weitere Expansion war frei und die dunklen Visionen des Reichsführers SS sollten bald eine noch schrecklichere Realität werden. Balkanisches Vorspiel. Der 6. April 1941 erwachte mit dem Heulen der Sturzkampfbomber über Belgrad. Die jugoslawische Hauptstadt, die wenige Stunden zuvor noch in friedlicher Ruhe gelegen hatte, verwandelte sich binnen Minuten in ein Inferno aus Feuer und Rauch. Während deutsche Bomber die strategischen Ziele der Stadt attackierten, sammelten sich an der österreichisch-jugoslawischen Grenze die Angriffstruppen für eine neue Blitzkriegkampagne. Unter ihnen stand auch die, inzwischen zur Division Reich umbenannte SS-Formation, bereit für ihren dritten Feldzug in ebenso vielen Jahren. Heinrich Himmler hatte die Wintermonate genutzt, um seine militärische Macht weiter auszubauen. Neben der Division Reich existierte nun auch die Division Totenkopf unter Theodor Eicke und eine neue Formation namens Wiking, die erstmals ausländische Freiwillige in größerer Zahl umfasste. Diese internationale Dimension war ein entscheidender Schritt in Himmlers Vision einer europäischen SS-Armee, die nicht mehr nur Deutschland, sondern einen ganzen Kontinent unter nationalsozialistischer Führung vereinen sollte. Die Balkanoffensive war ursprünglich nicht geplant gewesen. Hitler hatte seine Aufmerksamkeit bereits auf das gewaltige Unternehmen Barbarossa gerichtet, den geplanten Angriff auf die Sowjetunion. Doch Mussolinis gescheiterter Griechenlandfeldzug und der Militärputsch in Jugoslawien zwangen die deutsche Führung zum Handeln. Die SS-Divisionen, die eigentlich für den Ostfeldzug vorgesehen waren, mussten nun erst einmal die deutschen Verbündeten auf dem Balkan retten. Felix Steiner führte seine Regimenter durch die bergigen Täler Sloweniens und erlebte dabei eine völlig neue Art der Kriegsführung. Die Landschaft war zerklüftet und unwegsam, ganz anders als die weiten Ebenen Polens oder die sanften Hügel Frankreichs. Hier konnte eine kleine Gruppe entschlossener Verteidiger ganze Kolonnen aufhalten und die überlegene deutsche Technik stieß an ihre Grenzen. Doch die SS-Soldaten passten sich schnell an die neuen Bedingungen an und entwickelten Taktiken, die später in den Gebirgskriegen des Zweiten Weltkriegs Standard werden sollten. Der jugoslawische Widerstand erwies sich als zäher als erwartet. In den dichten Wäldern Bosniens und den zerklüfteten Bergen Montenegros kämpften serbische Soldaten mit der Verzweiflung von Männern, die um ihr Vaterland fochten. Die SS-Division Reich geriet bei Kladno in einen Hinterhalt, der Paul Hauser eine seiner schwersten Prüfungen als Divisionskommandeur bescherte. Stundenlang tobte ein erbitterter Kampf zwischen den Bäumen, bei dem die deutsche Überlegenheit an Ausrüstung wenig nützte. In den eroberten jugoslawischen Städten begegnete die SS zum ersten Mal dem komplexen ethnischen Mosaik Südosteuropas. Serben, Kroaten, Slowenen, Bosnier, jede Gruppe hatte ihre eigenen Traditionen, Sprachen und religiösen Bekenntnisse. Für die SS-Ideologen war dies ein willkommenes Experimentierfeld für ihre Rassentheorien. Hans F. K. Günther sandte Expeditionen aus, um die verschiedenen Völker zu klassifizieren und zu bewerten. Die Resultate dieser Forschungen sollten später die Grundlage für systematische Verfolgungen und Massenmorde bilden. Die Eroberung Belgrads am 13. April war ein symbolischer Triumph für die deutsche Wehrmacht. Doch für die SS bedeutete sie mehr als nur einen militärischen Erfolg. In der jugoslawischen Hauptstadt etablierte Heinrich Himmler eines seiner ersten ausländischen Hauptquartiere und begann mit der Umsetzung seiner Vision einer neuen europäischen Ordnung. Deutsche Beamte, SS-Offiziere und Rassenexperten strömten in die Stadt und begannen mit der systematischen Umgestaltung der Gesellschaft. Theodor Eicke nutzte die Gelegenheit, um seine bewährten KZ-Methoden in einem neuen Umfeld zu erproben. In einem ehemaligen jugoslawischen Militärlager bei Belgrad errichtete er eines der ersten Konzentrationslager außerhalb des deutschen Reichsgebiets. Die Brutalität, mit der er dabei vorging, schockierte selbst erfahrene Wehrmachtoffiziere. Doch Himmler billigte Eickes Vorgehen ausdrücklich. Es war Teil seiner langfristigen Pläne für die eroberten Gebiete. Der Griechenlandfeldzug brachte neue Herausforderungen mit sich. Die griechische Armee hatte bereits den Italienern schwere Verluste zugefügt und war entschlossen, auch den deutschen Angreifern erbitterten Widerstand zu leisten. Bei den Thermopylen, dem historischen Schauplatz der berühmten Schlacht zwischen Griechen und Persern, kämpften SS-Soldaten zwischen antiken Ruinen und erlebten dabei die merkwürdige Ironie der Geschichte. Die Nachfahren der nordischen Eroberer standen nun dort, wo einst ihre fernen Vorfahren gegen die Zivilisation des Südens gekämpft hatten. Die Eroberung Athens am 27. April krönte den deutschen Triumph auf dem Balkan. Als die Hakenkreuzfahne über der Akropolis gehisst wurde, erreichte die deutsche Expansion ihren südlichsten Punkt. Doch die SS-Soldaten, die durch die staubigen Straßen der griechischen Hauptstadt marschierten, ahnten nicht, dass sie gerade den Schauplatz für einen der brutalsten Partisanenkriege der Geschichte vorbereitet hatten. Paul Hauser nutzte die Wochen nach der Eroberung Griechenlands, um seine Division zu reorganisieren und auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Die Balkankampagne hatte gezeigt, dass die SS-Truppen auch unter schwierigsten Bedingungen bestehen konnten. Gleichzeitig hatten die Kämpfe in den Bergen neue Erfahrungen gebracht, die für den geplanten Ostfeldzug von unschätzbarem Wert sein würden. Heinrich Himmler inspizierte seine Truppen Ende April in einem eroberten griechischen Kloster bei Meteora. Die byzantinischen Fresken an den Wänden bildeten einen surrealen Kontrast zu den schwarzen Uniformen seiner Soldaten. In seiner Ansprache vor den versammelten Offizieren sprach er von der historischen Mission der SS, die christlich-abendländische Zivilisation gegen die Barbarei des Ostens zu verteidigen. Die Ironie, dass gerade seine Organisation zur größten Bedrohung dieser Zivilisation werden sollte, entging ihm völlig. Als der Mai 1941 anbrach, war der Balkanfeldzug beendet. In nur 3 Wochen hatten deutsche Truppen 2 Länder erobert und dabei bewiesen, dass die Blitzkriegstaktik auch am schwierigen Gelände funktionierte. Doch der wahre Test stand noch bevor. Im Osten wartete ein Gegner, der alle bisherigen Herausforderungen in den Schatten stellen würde. Die SS-Divisionen verließen den Balkan als kampferprobte Veteranen und fuhren in ihre Bereitstellungsräume an der sowjetischen Grenze. Dort sollten sie Teil der größten militärischen Operation aller Zeiten werden, eines Feldzugs, der nicht nur über das Schicksal Europas, sondern über die Zukunft der gesamten Zivilisation entscheiden würde. Barbarossa, die ersten Monate. Der 22. Juni 1941 brach mit einem milchigen Morgenlicht über den endlosen Weiten Osteuropas an, als 3 Millionen deutsche Soldaten die sowjetische Grenze überschritten. Es war der Beginn des größten militärischen Unternehmens der Weltgeschichte, Operation Barbarossa. In den Wäldern östlich von Brest-Litowsk warteten auch die Männer der SS-Division, das Reich, auf das Signal zum Angriff. Felix Steiner blickte durch sein Fernglas auf die friedlich daliegenden sowjetischen Stellungen und wusste, dass in wenigen Stunden eine Welt untergehen würde, die seit der Oktoberrevolution bestanden hatte. Die ersten Artilleriesalven zerrissen die Morgenstille mit einem Donner, der bis zum Horizont zu rollen schien. Heinrich Himmler hatte für diesen Moment jahrelang geplant und seine SS-Divisionen als Speerspitze der nationalsozialistischen Weltanschauung positioniert. Dies war nicht nur ein Krieg um Territorium, sondern der von Hitler proklamierte Vernichtungskrieg gegen den jüdisch-bolschewistischen Erzfeind. Die SS-Soldaten, die nun in die Sowjetunion vorstießen, trugen nicht nur Gewehre und Panzerfäuste, sondern auch die tödliche Ideologie ihres Führers. Der sowjetische Widerstand brach in den ersten Tagen vollständig zusammen. Stalins Armee, durch die Säuberungen der 30er Jahre geschwächt und völlig unvorbereitet auf den deutschen Angriff, wurde in gewaltigen Kesselschlachten vernichtet. Paul Hauser führte seine Division durch die litauischen Wälder und erlebte Szenen, die selbst kampferprobte Veteranen erschütterten. Zehntausende sowjetischer Soldaten wanderten als Gefangene nach Westen, viele von ihnen bereits dem Hungertod geweiht, noch bevor sie die Gefangenenlager erreichten. Die Weite der russischen Landschaft überwältigte die deutschen Soldaten. Endlose Birkenwälder wechselten mit sumpfigen Niederungen und kargen Steppen ab, die sich bis zum fernen Horizont erstreckten. Die Straßen, wenn man sie überhaupt so nennen konnte, verwandelten sich bei Regen in grundlose Schlammwüsten, die selbst die modernsten deutschen Panzer zum Stehen brachten. Hier offenbarte sich zum ersten Mal die wahre Dimension der Herausforderung, die das Unternehmen Barbarossa darstellte. In den eroberten sowjetischen Dörfern begegneten die SS-Soldaten einer Zivilisation, die ihnen völlig fremd war. Holzhäuser mit bunten Fensterläden, orthodoxe Kirchen mit goldenen Zwiebeltürmen und eine bäuerliche Bevölkerung, die in einer Armut lebte, die selbst deutsche Arbeiter schockierte. Die nationalsozialistischen Rassentheoretiker hatten diese Menschen als Untermenschen klassifiziert, doch viele SS-Männer waren überrascht von der Würde und dem stillen Trotz, mit dem die Russen ihr Schicksal ertrugen. Theodor Eicke führte seine Totenkopf-Division mit einer Brutalität ins Feld, die selbst andere SS-Kommandeure beunruhigte. Seine Männer, an die Unmenschlichkeit der Konzentrationslager gewöhnt, begannen sofort mit der systematischen Ermordung sowjetischer Kommissare und jüdischer Zivilisten. Die Kommissarbefehl und andere verbrecherische Anordnungen wurden von Eickes Truppen mit einer Gründlichkeit umgesetzt, die den Charakter dieses Krieges von Beginn an prägte. Der Juli brachte die ersten großen Erfolge der Operation. Bei Smolensk gelang den deutschen Truppen eine weitere gewaltige Kesselschlacht, bei der erneut Hunderttausende sowjetischer Soldaten gefangen genommen wurden. Die SS-Division, das Reich, war an diesem Erfolg maßgeblich beteiligt und bewies einmal mehr ihre überlegene Kampfkraft. Doch bereits jetzt zeigten sich die ersten Anzeichen der Probleme, die das Unternehmen Barbarossa zum Scheitern bringen sollten. Die deutschen Verluste, obwohl sie am Vergleich zu den sowjetischen gering, begannen sich zu summieren. Felix Trainers Regiment hatte bereits über 20% seiner ursprünglichen Stärke verloren und Ersatz aus der Heimat kam nur langsam nach. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Rote Armee entgegen aller Erwartungen nicht zusammenbrach, sondern immer wieder neue Kräfte aus den unerschöpflichen Weiten des Russischen Reiches mobilisierte. Heinrich Himmler besuchte seine Truppen am August in einem eroberten russischen Herrenhaus bei Smolensk. Die palastartigen Räume mit ihren vergoldeten Stuckdecken bildeten einen bizarren Kontrast zu den kämpfenden Soldaten, die sich zwischen den kostbaren Möbeln zur Ruhe legten. In seiner Ansprache vor den versammelten Offizieren sprach Himmler von der historischen Mission der SS und der Notwendigkeit, den sowjetischen Lebensraum für das deutsche Volk zu erobern. Doch in den Gesichtern seiner Zuhörer lag bereits jene Müdigkeit, die den langen Krieg ankündigte. Der September brachte neue strategische Dilemmata. Hitler schwankte zwischen verschiedenen Zielen, sollte man direkt auf Moskau marschieren oder waren Leningrad und die Ukraine wichtiger. Die SS-Divisionen wurden zwischen verschiedenen Heeresgruppen hin und hergeschoben, ohne dass eine klare strategische Linie erkennbar war. Paul Hauser erkannte bereits zu diesem Zeitpunkt, dass die anfängliche Euphorie des Blitzkriegs einer zermürbenden Materialschlacht weichen würde. In der Ukraine erlebten die SS-Soldaten die dunkelsten Kapitel ihres Einsatzes. Hier begannen die Einsatzgruppen mit der systematischen Ermordung der jüdischen Bevölkerung und viele SS-Soldaten wurden Zeugen oder gar Teilnehmer dieser Verbrechen. Das Massaker von Babi Yar bei Kiew, bei dem über 30.000 jüdische Zivilisten ermordet wurden, fand in unmittelbarer Nähe zu den Stellungen der SS-Division das Reich statt. Die Grenze zwischen militärischen und verbrecherischen Handlungen begann zu verschwimmen. Als der Oktober nahte und die ersten Fröste die russische Erde überzogen, war die deutsche Offensive ins Stocken geraten. Die SS-Divisionen kämpften nun nicht mehr um strategische Ziele, sondern ums nackte Überleben. Die Rote Armee hatte sich von ihren anfänglichen Verlusten erholt und leistete zunehmend organisierten Widerstand. Gleichzeitig begannen Partisanengruppen, die deutschen Nachschublinien zu bedrohen. Felix Steiner grub seine Männer in den ersten Winterstellungen östlich von Moskau ein und ahnte bereits, dass der Krieg eine Wendung genommen hatte, die niemand vorhergesehen hatte. Die Blitzkriegstaktik, die in Polen, Frankreich und auf dem Balkan so erfolgreich gewesen war, funktionierte in der Unendlichkeit Russlands nicht mehr. Aus dem geplanten kurzen Feldzug war ein Abnutzungskrieg geworden, der die Substanz des Reiches zu verzehren drohte. Das Jahr 1941 ging für die SS-Divisionen an der Ostfront mit der bitteren Erkenntnis zu Ende, dass sie in ein Unternehmen verstrickt waren, das ihre Kräfte übersteigen könnte. Der Winter lag vor ihnen wie eine eisige Prüfung, die über Leben und Tod entscheiden würde. Die Winterkrise. Der 6. Dezember 1941 brach mit einem Schneesturm über Moskau herein, der die Sicht auf wenige Meter reduzierte und die deutschen Stellungen in eine weiße Hölle verwandelte. In den provisorischen Schützengräben vor der sowjetischen Hauptstadt lagen die Männer der SS-Division, das Reich, und warteten auf einen Angriff, der niemals kommen sollte. Stattdessen begann an diesem Tag die sowjetische Winteroffensive, die ersten erfolgreichen Gegenangriffe der Roten Armee seit Beginn des Barbarossa-Feldzugs. Felix Steiner, dessen Bart inzwischen von Reif überzogen war, erkannte in den frühen Morgenstunden des 6. Dezember, dass der Krieg eine entscheidende Wendung genommen hatte. Die Kälte war ein Feind, auf den die deutsche Wehrmacht nicht vorbereitet war. Bei minus 40 Grad versagten die Motoren der Panzer, erfroren die Gewehre in den Händen der Soldaten und die dünnen Uniformen boten keinen Schutz gegen den sibirischen Wind. Paul Hauser sah seine stolze Division binnen weniger Wochen zu einem Haufen frierende, erschöpfte Männer zusammenschrumpfen, die mehr gegen die Elemente als gegen den Feind kämpften. Die Überlegenheit der deutschen Technik, die bisher alle Siege ermöglicht hatte, erwies sich als nutzlos in der russischen Winterlandschaft. Heinrich Himmler erhielt die ersten alarmierenden Berichte in seinem beheizten Berliner Büro und konnte zunächst kaum glauben, was er las. Seine Eliteeinheiten, die bisher jeden Feind besiegt hatten, befanden sich auf dem Rückzug. Die SS-Division Das Reich hatte ihre Stellungen vor Moskau räumen müssen, die Totenkopf-Division kämpfte um ihr Überleben bei Demjansk und überall an der Front lösten sich die deutschen Linien in einem chaotischen Rückzug auf. Zum ersten Mal seit ihrer Gründung stand die Waffen-SS vor einer existenziellen Bedrohung. Die sowjetische Offensive rollte mit einer Wucht heran, die alle deutschen Erwartungen übertraf. Frische sibirische Divisionen, perfekt ausgerüstet für den Winterkrieg, durchbrachen die deutschen Linien und stießen teilweise über 100 Kilometer nach Westen vor. In den Wäldern von Tula und den Vororten von Moskau spielten sich dramatische Szenen ab, als deutsche Soldaten in panischer Flucht ihre Stellungen räumten und dabei schwere Waffen und Ausrüstung zurückließen. Die SS-Division, das Reich, geriet bei Klin in eine verzweifelte Lage. Sowjetische Truppen hatten die deutsche Formation eingekesselt und tagelang kämpften Steiners Männer um einen Ausbruch nach Westen. In den verschneiten Birkenhainen tobten erbitterte Nahkämpfe, bei denen deutsche und sowjetische Soldaten mit Bajonetten und Handgranaten aufeinander losgingen. Die ideologische Schulung der SS-Männer erwies sich in diesen Momenten als zweischneidiges Schwert. Sie kämpften mit fanatischer Entschlossenheit, aber ihre Erbitterung gegen die Untermenschen ließ sie auch Gefangene ermorden und andere Kriegsverbrechen begehen. Theodor Eicke und seine Totenkopf-Division erlebten bei Demjansk ihre härteste Prüfung. Über 5 Monate lang waren sie von sowjetischen Truppen eingeschlossen und mussten allein durch Luftversorgung am Leben gehalten werden. Eicke selbst, der brutale Herr der Konzentrationslager, bewies in diesen Monaten unerwartete militärische Führungsqualitäten und hielt seine Formation trotz katastrophaler Verluste zusammen. Doch der Preis war entsetzlich hoch. Von den ursprünglich 20.000 Mann der Division überlebten weniger als die Hälfte den Winter. Der Rückzug offenbarte auch die dunkle Seite der SS-Ideologie in ihrer ganzen Brutalität. Beim Rückzug aus den besetzten Gebieten führten SS-Einheiten systematische Vernichtungsaktionen durch, bei denen ganze Dörfer niedergebrannt und ihre Bewohner ermordet wurden. Die Doktrin der verbrannten Erde wurde mit einer Gründlichkeit umgesetzt, die selbst Wehrmachtoffiziere entsetzt zurücklassen ließ. Gleichzeitig begannen die ersten planmäßigen Deportationen und Massenmorde an der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten. In den provisorischen Winterquartieren westlich von Moskau herrschten apokalyptische Zustände. Deutsche Soldaten hausten in notdürftig gebauten Bunkern und Erdlöchern, während draußen der Schneesturm heulte und die Temperaturen weiter sanken. Viele SS-Männer, die noch wenige Monate zuvor von der Überlegenheit der deutschen Rasse überzeugt gewesen waren, begannen erstmals an ihrer Mission zu zweifeln. Die Realität des russischen Winters war stärker als jede Ideologie. Heinrich Himmler unternahm ihr im Januar 1942 eine Inspektionsreise an die Ostfront, die ihn tief erschütterte. In einem zerschossenen russischen Bauernhaus bei Wjasma traf er sich mit seinen Divisionskommandeuren und musste erkennen, dass seine Elitetruppen am Rande der Erschöpfung standen. Paul Hauser, normalerweise ein Optimist, sprach offen von der Möglichkeit einer vollständigen Niederlage, wenn nicht schnell Verstärkungen und bessere Ausrüstung herangeschafft würden. Die Winterkrise führte zu grundlegenden Veränderungen in der Struktur und Taktik der Waffen-SS. Die starren Angriffsdoktrinen des Blitzkriegs mussten aufgegeben und durch flexible Verteidigungstaktiken ersetzt werden. Gleichzeitig begann Himmler mit dem massiven Ausbau seiner Truppen, neue Divisionen wurden aufgestellt, die Rekrutierung auf ganz Europa ausgedehnt und die ideologische Schulung intensiviert, um die Moral der Truppe zu stärken. Der Frühling 1942 brachte eine vorläufige Stabilisierung der Front. Die sowjetische Offensive war erschöpft und die deutschen Truppen konnten sich in defensiven Stellungen eingraben. Doch die Illusion des schnellen Sieges war für immer zerstört. Aus dem geplanten kurzen Feldzug war ein Abnutzungskrieg geworden, der die Ressourcen des Reiches bis an die Grenzen des Möglichen beanspruchte. Felix Steiner blickte I am April über die aufgetaute russische Landschaft und sah überall die Spuren des Winters, zerstörte Fahrzeuge, notdürftige Gräber und die Ruinen einst stolzer deutscher Stellungen. Seine Division hatte überlebt, aber um welchen Preis? Von den Männern, die I am Juni über die sowjetische Grenze marschiert waren, lebte kaum noch die Hälfte. Der Rest lag in der russischen Erde begraben oder war in sowjetische Gefangenschaft geraten. Die Winterkrise von 1941 bis 1942 markierte das Ende der deutschen Überlegenheit an der Ostfront. Die Waffen-SS hatte ihre erste große Niederlage erlitten und dabei schmerzlich gelernt, dass Ideologie allein nicht ausreichte, um einen Krieg zu gewinnen. Der Kampf um die Zukunft Europas würde härter und brutaler werden, als irgendein deutscher Soldat es sich je vorgestellt hatte. Internationale Freiwillige im Frühjahr 1942 halten durch die Rekrutierungsbüros von Oslo bis Budapest fremde Sprachen wider, als Heinrich Himmler seine vielleicht ehrgeizigste Vision in die Tat umsetzte, die Schaffung einer wahrhaft europäischen SS-Armee. Die verheerenden Verluste des ersten Kriegswinters hatten gezeigt, dass das Deutsche Reich allein nicht über genügend Soldaten verfügte, um seine gewaltigen Eroberungen zu halten. Doch Himmler sah in dieser Krise auch eine Chance, seinen Traum von einer multinationalen Elitetruppe zu verwirklichen, die ganz Europa unter nationalsozialistischer Führung vereinen sollte. Der erste Schritt war bereits 1941 mit der Aufstellung der Division Wiking getan worden, die skandinavische und niederländische Freiwillige umfasste. Nun, da der Krieg I am Osten zu einem Kampf um Leben und Tod geworden war, öffnete Himmler die Tore seiner Organisation weit für alle, die bereit waren, gegen den Bolschewismus zu kämpfen. In den Werbebüros der Waffen-SS entstanden Plakate mit dramatischen Aufrufen: Europa erwache! Und dein Platz ist an der Ostfront, während SS-Werber in ganz Europa nach geeigneten Kandidaten suchten. Felix Deiner, der inzwischen zum Obergruppenführer befördert worden war, erhielt den Auftrag, aus dieser bunten Schar von Freiwilligen schlagkräftige militärische Einheiten zu formen. In den Ausbildungslagern von Sennheim und Heidelager Ei am Elsass begegneten sich junge Männer aus einem Dutzend verschiedener Nationen, blonde Norweger und dunkelhaarige Kroaten, französische Kollaborateure und flämische Nationalisten, alle vereint in ihrem Hass auf den Kommunismus und ihrer Bereitschaft, für ein neues Europa zu sterben. Die norwegische SS-Legion Norwegen war eine der ersten ausländischen Formationen, die an die Ostfront geschickt wurde. Unter der Führung von Jonas Lie, einem fanatischen Anhänger Quislings, kämpften diese Männer mit einer Verbissenheit, die selbst deutsche SS-Offiziere beeindruckte. In den Sümpfen bei Leningrad erwiesen sie sich als zähe und ausdauernde Kämpfer, die perfekt an die harten Bedingungen des Nordkriegs angepasst waren. Ihre hellblauen Augen und das traditionelle nordische Aussehen entsprachen genau Himmlers rassischen Idealvorstellungen. Ganz anders war die Situation bei den westeuropäischen Freiwilligen. Die flämische Legion Flandern und die wallonische Legion Wallonien brachten zwar politische Motivation mit, litten aber unter mangelnder militärischer Erfahrung und internen Spannungen. Leon de Grelle, der charismatische Führer der belgischen Rexisten, schloss sich persönlich der wallonischen Legion an und kämpfte als einfacher Soldat an vorderster Front. Seine Berichte nach Hause, voller dramatischer Beschreibungen des Kampfes gegen die bolschewistische Bestie, wurden zu wichtigen Propagandainstrumenten für die weitere Rekrutierung. Die französische Legion Charlemagne stellte Himmler vor besondere Herausforderungen. Frankreich war ein besiegter Feind und viele Deutsche sahen die französischen Freiwilligen mit Misstrauen. Doch die Männer, die sich meldeten, waren oft ehemalige Mitglieder faschistischer Bewegungen oder Veteranen, die in der Niederlage von 1940 eine persönliche Demütigung sahen. In den Wäldern um Smolensk kämpften sie mit der Verzweiflung von Männern, die ihre Ehre wiederherstellen wollten. Heinrich Himmler inspizierte seine internationale Armee im Sommer 1942 während einer Reise durch die besetzten Gebiete. In einem ehemaligen polnischen Gutshaus bei Lublin traf er Vertreter aller ausländischen SS-Formationen und hielt eine Rede, in der er von der germanischen Völkerfamilie und dem gemeinsamen Kampf gegen die asiatische Barbarei sprach. Die Männer, die vor ihm standen, Dänen und Niederländer, Flamen und Norweger, sollten die Speerspitze einer neuen europäischen Ordnung werden. Doch die Realität entsprach nicht immer Himmlers Vision. Die Sprachbarrieren waren gewaltig, die kulturellen Unterschiede oft unüberbrückbar. Deutsche Offiziere beklagten sich über die mangelnde Disziplin der lateinischen Freiwilligen, während die Ausländer die preußische Strenge als unmenschlich empfanden. In den Stellungen vor Leningrad kam es zwischen deutschen und niederländischen SS-Männern zu Schlägereien, weil die Holländer die deutsche Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener ablehnten. Die ideologische Schulung der ausländischen Freiwilligen erwies sich als besonders schwierig. Hans F. K. Günthers Rassentheorien ließen wenig Raum für die Gleichberechtigung nichtgermanischer Völker und viele Franzosen und Kroaten begannen zu zweifeln, ob sie in Himmlers Europa jemals mehr als Soldaten zweiter Klasse sein würden. Gleichzeitig führte der direkte Kontakt mit den Verbrechen der SS dazu, dass einige Freiwillige desertierten oder sich weigerten, an Massenerschießungen teilzunehmen. Die osteuropäischen Formationen stellten ein noch größeres Problem dar. Die kroatische Division Hanča, hauptsächlich aus muslimischen Bosniern bestehend, passte überhaupt nicht in Himmlers rassische Kategorien. Doch die militärische Notwendigkeit zwang ihn zu Kompromissen. Diese Männer kannten das Gelände auf dem Balkan und waren bereit, gegen die kommunistischen Partisanen zu kämpfen. Mit einem Mufti an der Spitze und besonderen religiösen Privilegien wurde die Hanša zu einem exotischen Experiment in Himmlers multikultureller Armee. Die Schlacht um Charkow der Er am Frühjahr 1942 wurde zum ersten großen Test für die internationale Waffen-SS. Deutsche, niederländische, norwegische und flämische Soldaten kämpften Seite an Seite gegen die sowjetische Frühjahrsoffensive. Paul Hauser, der die Operation leitete, war beeindruckt von der Kampfmoral seiner multinationalen Truppe, doch er erkannte auch die Grenzen dieser Zusammenarbeit. Ohne eine gemeinsame Sprache und Tradition war eine komplexe militärische Koordination nahezu unmöglich. Theodor Eicke, der die Integration der Ausländer von Anfang an skeptisch betrachtet hatte, nutzte jede Gelegenheit, um auf die Probleme hinzuweisen. In seinen Berichten nach Berlin warnte er vor einer Verwässerung des deutschen Charakters der SS und forderte eine strengere Auswahl der ausländischen Freiwilligen. Seine Stimme fand bei vielen alten SS-Kämpfern Gehör, die ihre exklusive Stellung bedroht sahen. Als das Jahr 1942 zu Ende ging, hatte Heinrich Himmler ein faszinierendes, aber auch widersprüchliches Experiment geschaffen. Seine Waffen-SS umfasste nun Soldaten aus über 20 Nationen, die unter dem schwarzen Banner mit den Runen kämpften. Doch die Vision einer vereinten europäischen Armee erwies sich als schwerer umsetzbar als gedacht. Die nationalen Gegensätze, sprachlichen Barrieren und ideologischen Widersprüche ließen Zweifel aufkommen, ob aus dieser bunten Truppe jemals eine einheitliche Kampfgemeinschaft werden könnte. Die internationale Waffen-SS war geboren, doch ihre wahre Bewährungsprobe stand noch bevor. Der Stalingrader Kessel. Der 23. August 1942 brach mit einer sengenden Hitze über der Wolga-Metropole herein, als die ersten deutschen Panzer die Außenbezirke von Stalingrad erreichten. Die Stadt, die den Namen des sowjetischen Diktators trug, lag wie ein gleißendes Stahlwerk vor den angreifenden Truppen. Rauchende Fabrikschlote, brennende Getreidespeicher und die endlosen Arbeitersiedlungen, die sich bis zum Horizont erstreckten. Heinrich Himmler hatte seine besten SS-Divisionen an diesen entscheidenden Schauplatz entsandt, in der Überzeugung, dass die Eroberung Stalingrads den Wendepunkt des Ostkriegs markieren würde. Doch was als triumphaler Abschluss der Sommeroffensive gedacht war, sollte zum Grabmal deutscher Hoffnungen werden. Paul Hauser führte das 2. SS-Panzerkorps in die Vorstädte der Stadt und erlebte dabei eine Art der Kriegsführung, die alle bisherigen Erfahrungen übertraf. In den Straßenschluchten zwischen den Fabrikhallen und Wohnblocks verwandelte sich jedes Gebäude in eine Festung, jeder Keller in ein Massengrab. Die Panzer, die bisher die Garantie deutschen Sieges gewesen waren, erwiesen sich in diesem urbanen Labyrinth als hilflose Kolosse, die von sowjetischen Panzerjägern aus den Ruinen heraus abgeschossen wurden. Die sowjetische 82. Gardedivision unter General Tschuikow verwandelte Stalingrad in eine Hölle aus Stahl und Beton. In den Kellern der Traktorfabrik verschanzten sich russische Soldaten und leisteten einen Widerstand, der die deutsche Propaganda von den slawischen Untermenschen zur Lüge machte. Felix Steiner, der seine Einheiten durch die Trümmerfelder der Stadt führte, erkannte bereits nach wenigen Tagen, dass dieser Kampf alle Kräfte aufzehren würde. Seine Männer kämpften nicht mehr um strategische Ziele, sondern um jeden Meter verkohlten Bodens. Heinrich Himmler besuchte seine Truppen Ende September in einem provisorischen Hauptquartier am Stadtrand von Stalingrad. Das Gebäude, eine ehemalige Schule, war bereits von Granatsplittern durchsiebt und durch die zerbrochenen Fenster drang der beißende Rauch der brennenden Stadt. In den Gesichtern seiner Kommandeure las er eine Müdigkeit, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Paul Hauser sprach offen von der Unmöglichkeit, die Stadt vollständig zu erobern, solange die Sowjets ihre Truppen über die Wolga nachführen konnten. Der Oktober brachte die ersten Anzeichen der kommenden Katastrophe. Sowjetische Truppen begannen nördlich und südlich der Stadt Angriffe zu führen, die zunächst als Ablenkungsmanöver gedeutet wurden. Doch Theodor Eicke, dessen Instinkt für Gefahr in den Konzentrationslagern geschärft worden war, erkannte die wahre Bedrohung. In seinen Berichten nach Berlin warnte er vor einer groß angelegten sowjetischen Umfassungsoperation, doch seine Stimme verhallte ungehört in den Korridoren der Macht. Der 19. November brachte den Beginn der Operation Uranus, der sowjetischen Winteroffensive, die das Schicksal der 6. Armee besiegeln sollte. Mit einem gewaltigen Artilleriefeuer, das die gefrorene Steppe erschütterte, begannen sowjetische Truppen ihren Angriff auf die schwachen rumänischen und ungarischen Verbände, die die deutschen Flanken schützten. Binnen weniger Tage waren über 300.000 deutsche und verbündete Soldaten in einem riesigen Kessel eingeschlossen, aus dem es kein Entkommen mehr geben sollte. Die SS-Division I am Stalingrader Kessel erlebten ihren Albtraum. Die Versorgung brach zusammen, als die sowjetische Luftwaffe die deutschen Transportflugzeuge abschoss oder zur Umkehr zwang. In den eisigen Ruinen der Stadt kämpften deutsche Soldaten nicht mehr gegen einen menschlichen Feind, sondern gegen Hunger, Kälte und Verzweiflung. Felix Steiner sah seine stolzen Regimenter zu Schatten ihrer selbst zusammenschrumpfen, während der russische Winter erbarmungslos über die eingekesselten Truppen hereinbrach. Hermann Göring hatte großspurig verkündet, die Luftwaffe könne den Kessel versorgen, doch die Realität sah anders aus. Die wenigen Transportmaschinen, die es durch die sowjetische Luftabwehr schafften, brachten bei weitem nicht genug Nachschub für die eingekesselten Truppen. In den Lazaretten stapelten sich die Verwundeten, während Ärzte ohne Medikamente und Verbandsmaterial hilflos zusehen mussten, wie ihre Patienten starben. Paul Hauser erkannte als einer der Ersten die Aussichtslosigkeit der Lage und begann heimlich mit Planungen für einen Ausbruchsversuch. Doch Hitler hatte kategorisch verboten, Stalingrad aufzugeben, und jeder Rückzugsbefehl wurde als Defätismus betrachtet. Die SS-Divisionen, die bisher für ihre Beweglichkeit und taktische Flexibilität bekannt gewesen waren, wurden zu statischen Verteidigern degradiert, die ihre Stellung bis zum letzten Mann halten sollten. In den Kellern von Stalingrad spielten sich in jenen Wintermonaten Szenen ab, die das Grauen des modernen Krieges in seiner reinsten Form darstellten. Deutsche und sowjetische Soldaten kämpften manchmal nur wenige Meter voneinander entfernt, getrennt durch dünne Mauern, hinter denen der Tod lauerte. Die ideologische Schulung der SS-Männer erwies sich als zweischneidiges Schwert. Sie kämpften mit fanatischer Entschlossenheit, aber ihre Erbitterung führte auch zu zahllosen Kriegsverbrechen gegen sowjetische Zivilisten und Kriegsgefangene. Heinrich Himmler verfolgte das Schicksal seiner Truppen von seinem Berliner Hauptquartier aus und rang um Entscheidungen, die das Überleben der Waffen-SS sichern konnten. Ende Dezember autorisierte er heimlich den Ausbruch der SS-Divisionen aus dem Kessel. Ein Befehl, der Hitlers ausdrücklichen Anordnung widersprach. Paul Hauser nutzte diese Gelegenheit und führte die Reste seines Korps in einem verzweifelten Durchbruch nach Westen. Der Ausbruch der SS-Divisionen aus Stalingrad war ein militärisches Meisterstück, aber auch ein Verrat an den anderen eingekesselten Truppen. Während Hauser seine Männer in Sicherheit brachte, blieben hunderttausende deutsche Soldaten in der Stadt zurück. Die meisten von ihnen sollten in den folgenden Wochen sterben oder in sowjetische Gefangenschaft geraten, aus der nur wenige jemals zurückkehren würden. Als der Januar 1943 über die Trümmer von Stalingrad hereinbrach, war die deutsche 6. Armee praktisch vernichtet. Mit ihr starb auch der Mythos der deutschen Unbesiegbarkeit. Die SS-Divisionen hatten überlebt, aber um den Preis ihrer Ehre. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatten sie Kameraden über am Stich gelassen und damit einen Bruch in der militärischen Kameradschaft geschaffen, der nie wieder heilen sollte. Heinrich Himmler wusste, dass Stalingrad mehr war als eine militärische Niederlage. Es war der Beginn des Endes. Seine Waffen-SS würde nun nicht mehr für den Sieg kämpfen, sondern für das nackte Überleben des Reiches. Der Krieg hatte eine Wendung genommen, die alle seine Pläne und Visionen in Frage stellte. Kursk, die letzte Offensive. Der 5. Juli 1943 brach mit einem unwirklichen Schweigen über der russischen Steppe herein, bevor das größte Panzergefecht der Weltgeschichte seinen Anfang nahm. In den Bereitstellungsräumen südlich von Kursk warteten die neuesten Wunderwaffen des Reiches auf ihren Einsatz. Die gewaltigen Tigerpanzer, die revolutionären Panther und die furchteinflößenden Ferdinand-Panzerjäger. Heinrich Himmler hatte seine besten SS-Divisionen für diese Operation zusammengezogen, in der festen Überzeugung, dass die Schlacht von Kursk die Wende I am Osten bringen würde. Doch was als triumphaler Gegenschlag geplant war, sollte zum Schwanenlied der deutschen Panzerwaffe werden. Paul Hauser stand in der Morgendämmerung vor seinem Kommandopanzer und blickte über die endlosen Getreidefelder, die bald von Stahl und Feuer zerrissen werden würden. Sein 2. SS Panzerkorps bildete die Speerspitze der südlichen Angriffsgruppe und seine Division Leibstandarte, das Reich und Totenkopf sollten den sowjetischen Verteidigungsring durchbrechen und den Kessel um Kursk schließen. Die Männer wirkten ruhig und entschlossen, doch in ihren Augen lag jene Härte, die nur Soldaten eigen ist, die bereits zu oft dem Tod ins Gesicht geblickt haben. Die sowjetische Verteidigung übertraf alle deutschen Erwartungen. Stalin hatte seit Monaten auf diesen Angriff gewartet und die Kursk-Stellung zu einer der stärksten Befestigungslinien der Kriegsgeschichte ausgebaut. Über 8 Verteidigungslinien in der Tiefe, Hunderttausende von Panzersperren und Millionen von Minen verwandelten die russische Steppe in eine tödliche Falle. Marschall Schukow, der Verteidiger Moskaus und Sieger von Stalingrad, hatte seine besten Truppen und modernsten T-34 Panzer bereitgestellt, um die deutsche Offensive zu zerschlagen. Felix Steiner führte das 3. Panzerkorps der SS in den ersten Angriff und erlebte dabei Szenen, die alle bisherigen Schlachten übertrafen. Seine Tigerpanzer, die als unbesiegbar galten, explodierten unter dem Beschuss getarnter sowjetischer Panzerabwehrkanonen, während seine Infanterie in den Minenfeldern verblutete. Der Vormarsch, der nach wenigen Stunden 100 Kilometer erreicht haben sollte, kam bereits nach wenigen Kilometern zum Erliegen. Die deutsche Technik, auf die alle Hoffnungen gesetzt worden waren, erwies sich als unzureichend gegen die Masse sowjetischer Verteidiger. Heinrich Himmler verfolgte die Schlacht von seinem Hauptquartier in Ostpreußen aus und konnte zunächst nicht glauben, was die Meldungen von der Front berichteten. Seine Elite-Divisionen, die bisher jeden Gegner besiegt hatten, meldeten schwere Verluste und nur geringfügige Geländegewinne. Die neuen Panzer, auf die er so große Hoffnung gesetzt hatte, fielen reihenweise aus, nicht durch feindliches Feuer, sondern durch technische Defekte und Kinderkrankheiten. Die deutsche Industrie hatte Quantität durch Qualität ersetzen wollen, doch die Sowjets besaßen inzwischen beides. Der 11. Juli brachte die dramatische Klimax der Schlacht bei Prochorowka, dem größten Panzeraufeinandertreffen der Geschichte. Über 1000 deutsche und sowjetische Panzer rasten über die staubige Steppe aufeinander zu und verwandelten das Schlachtfeld in ein Inferno aus explodierenden Panzern und brennendem Metall. Theodor Eicke, der seine Totenkopf-Division persönlich in den Kampf führte, fiel in diesem Gefecht durch einen direkten Treffer auf seinen Befehlspanzer. Sein Tod war symbolisch für das Ende einer Ära. Der brutale Kommandant, der die SS-Ideologie verkörpert hatte, starb in dem Moment, als diese Ideologie an der Realität des Krieges zerbrach. Die sowjetischen T-34 Panzer, die früher als technisch unterlegen gegolten hatten, erwiesen sich nun als ebenbürtige Gegner. Ihre Besatzungen, gestählt durch 2 Jahre Krieg, kämpften mit einer Verbissenheit, die die deutschen Panzerkommandanten überraschte. Bei Prochorowka standen sich nicht mehr Amateure und Profis gegenüber, sondern 2 kampferprobte Armeen, die um die Vorherrschaft in Europa kämpften. Paul Hauser erkannte bereits am 12. Juli, dass die Operation gescheitert war. Seine Divisionen hatten zwar lokale Erfolge erzielt und sowjetische Stellungen durchbrochen, doch der strategische Durchbruch war nicht gelungen. Die Verluste waren entsetzlich, über 60% der deutschen Panzer waren ausgefallen oder zerstört und die Infanterieverluste überstiegen alles bisher Dagewesene. Die Waffen-SS, die als unbesiegbare Elite angetreten war, hatte ihre Grenzen erreicht. Hitler, der die Schlacht zunächst euphorisch verfolgt hatte, brach die Operation am 13. Juli ab. Die Nachricht von der alliierten Landung in Sizilien zwang ihn, Truppen für die Verteidigung Italiens abzuziehen. Doch die wahren Gründe für den Abbruch lagen tiefer. Die deutsche Wehrmacht hatte bei Kursk nicht nur eine Schlacht verloren, sondern ihre letzte Chance auf einen Sieg am Osten verspielt. Der Rückzug der SS-Division aus dem Kurskbogen war ein geordneter, aber schmerzlicher Prozess. Felix Steiner sah seine stolzen Regimenter zu Schatten ihrer selbst zusammengeschrumpft, während sowjetische Artillerie den deutschen Rückzug beschoss. Die Panzer, die wenige Tage zuvor als Symbole deutscher Überlegenheit in die Schlacht gerollt waren, standen nun als rauchende Wracks auf den Getreidefeldern der Ukraine. Heinrich Himmler inspizierte seine geschlagenen Truppen Ende Juli in einem improvisierten Lazarett bei Charkow. Der Anblick der verwundeten SS-Soldaten, die noch vor wenigen Wochen als Herrenmenschen aufgetreten waren, erschütterte ihn tief. In einer emotionalen Ansprache vor den überlebenden Offizieren sprach er von der Notwendigkeit, neue Wege zu finden, den Krieg zu gewinnen. Doch in Wahrheit wusste er bereits, dass die Zeit der großen Offensiven vorbei war. Die Schlacht von Kursk markierte das endgültige Ende der deutschen strategischen Initiative an der Ostfront. Von nun an würde die Wehrmacht nur noch reagieren können, während die Rote Armee die Offensive übernahm. Die Waffen-SS, die bei Kursk ihre modernsten Waffen und besten Männer verloren hatte, musste sich auf eine neue Rolle vorbereiten, die des verzweifelten Verteidigers eines zusammenbrechenden Reiches. Als der August 1943 anbrach, begann bereits die sowjetische Gegenoffensive, die deutschen Linien überall zum Wanken brachte. Die Männer der Waffen-SS, die noch vor einem Jahr von der Eroberung des Urals geträumt hatten, kämpften nun um jeden Kilometer deutschen Bodens. Der Krieg war in eine neue Phase eingetreten und die SS würde lernen müssen, dass auch die beste Ausbildung und fanatischste Ideologie nicht ausreichte, um das Unmögliche möglich zu machen. Rückzug und Verteidigung. Der 6. Juni 1944 brach mit einem bleigrauen Himmel über der Normandie an, als die größte Invasionsflotte der Geschichte die französischen Küsten erreichte. In den Bunkern des Atlantikwalls warteten die Männer der SS-Panzerlehrdivision auf einen Angriff, der das Schicksal Europas entscheiden sollte. Fritz Witt, der junge Kommandeur der Hitlerjugenddivision, blickte durch die Schießscharten seiner Befestigungen auf das Graue Meer hinaus und ahnte nicht, dass dieser Tag den Beginn des Endes für das Dritte Reich markieren würde. Heinrich Himmler hatte seine besten Verbände als mobile Reserve hinter der Küste postiert, überzeugt davon, dass seine Elitetruppen jeden alliierten Landungsversuch zurückschlagen könnten. Die ersten Meldungen über feindliche Fallschirmspringer erreichten die deutschen Kommandostellen in den frühen Morgenstunden. Doch zunächst glaubte niemand an eine Großinvasion. Der Sturm der vergangenen Tage hatte eine Landung unmöglich erscheinen lassen und viele Offiziere hielten die Berichte für Ablenkungsmanöver. Erst als die Nachricht eintraf, dass alliierte Truppen an 5 verschiedenen Strandabschnitten gelandet waren, erkannte die deutsche Führung das wahre Ausmaß der Bedrohung. Paul Hauser, der inzwischen das 7. Armeekommando übernommen hatte, erhielt den Befehl zum sofortigen Gegenangriff. Seine SS-Panzerkorps sollten die alliierten Truppen ins Meer zurückwerfen, bevor sie sich festsetzen konnten. Doch die alliierte Luftüberlegenheit war erdrückend. Deutsche Panzerkolonnen, die sich am hellen Tag bewegten, wurden von Jabos angegriffen und vernichtet, bevor sie überhaupt die Kampfzone erreichten. Was als schneller Gegenschlag geplant war, verwandelte sich in einen zermürbenden Abnutzungskampf. Die SS-Panzerdivision Hitlerjugend erlebte ihre Feuertaufe gegen kanadische Truppen bei Caen und zeigte dabei sowohl außergewöhnliche Kampfkraft als auch erschreckende Brutalität. Die jungen Soldaten, viele von ihnen erst 18 oder 19 Jahre alt, kämpften mit einer Verbissenheit, die selbst erfahrene alliierte Veteranen schockierte. Doch ihre fanatische Ideologie führte auch zu zahlreichen Kriegsverbrechen, kanadische Gefangene wurden erschossen, Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Heinrich Himmler inspizierte seine Truppen Ende Juni in einem Bunker bei Caen und erkannte das ganze Ausmaß der strategischen Katastrophe. Die Alliierten hatten nicht nur erfolgreich gelandet, sondern bauten ihre Positionen systematisch aus. Deutsche Verstärkungen kamen nur langsam nach vorn, während die Feinde täglich neue Divisionen und Tausende von Panzern an Land brachten. Die materielle Überlegenheit der Alliierten war so erdrückend, dass jeder Gedanke an einen deutschen Sieg illusorisch wurde. Gleichzeitig brach an der Ostfront die sowjetische Sommeroffensive Bagration los, die die deutsche Heeresgruppe Mitte praktisch vernichtete. Felix Steiner, der seine Division von der Normandie nach Osten verlegen sollte, erlebte auf dieser Fahrt das Chaos eines zusammenbrechenden Reiches. Überall Flüchtlingsströme, zerstörte Eisenbahnlinien und die Rauchsäulen brennender Städte. Deutschland kämpfte nun an allen Fronten ums Überleben und hatte keine Reserven mehr für strategische Operationen. Der 20. Juli brachte eine weitere Erschütterung des Regimes. Das Attentat auf Hitler, obwohl gescheitert, offenbarte die tiefen Risse in der deutschen Führung. Viele SS-Offiziere standen vor der Frage, ob sie einem System dienen sollten, das offensichtlich dem Untergang geweiht war. Paul Hauser, ein alter Preuße, blieb seinem Fahneneid treu, doch in privaten Gesprächen äußerte er Zweifel an der Sinnhaftigkeit weiterer Opfer. In der Normandie entwickelte sich unterdessen der erbitterste Stellungskrieg seit Verdun. Die SS-Divisionen hielten ihre Position mit einer Zähigkeit, die alliierte Angriffspläne immer wieder durchkreuzte. Bei Villers-Bocage vernichtete ein einziger deutscher Tigerpanzer unter Michael Wittmann eine ganze britische Panzerkolonne und wurde damit zur Legende. Doch solche Einzelerfolge konnten nicht über die aussichtslose Gesamtlage hinwegtäuschen. Der August brachte den Zusammenbruch der deutschen Front in der Normandie. Operation Cobra, der amerikanische Durchbruch bei Saint-Lô, öffnete den Alliierten den Weg ins französische Hinterland. Deutsche Truppen, die wochenlang in ihren Stellungen festgenagelt gewesen waren, gerieten plötzlich in einen hastigen Rückzug, der sich schnell in eine Flucht verwandelte. Zehntausende deutsche Soldaten wurden ihrem Kessel von Falaise eingeschlossen und vernichtet. Fritz Witt fiel bei einem alliierten Bombardement. Und mit ihm starb ein Symbol der jungen SS-Generation, die mit Träumen von einem tausendjährigen Reich aufgewachsen war. Seine Hitlerjugend-Division, einst stolze 20.000 Mann stark, war auf wenige hundert Überlebende zusammengeschmolzen. Die Überreste wurden nach Deutschland zurückgeführt, wo sie als Propagandahelden gefeiert wurden, obwohl jeder wusste, dass der Krieg verloren war. Theodor Eicke, der alte Kommandant von Dachau, war bereits im Februar bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Sein Tod markierte symbolisch das Ende einer Ära. Die Zeit, in der die SS noch Herr über Leben und Tod gewesen war, ging unwiderruflich zu Ende. Seine Nachfolger führten zwar weiterhin KZ-Divisionen, doch ihre Brutalität konnte die militärische Unterlegenheit nicht mehr kompensieren. Paul Hauser führte die Reste seiner Armee über die Seine zurück und erlebte dabei den vollständigen Zusammenbruch der deutschen Westfront. Paris fiel ohne Kampf, amerikanische Panzer rollten durch die Champagne und britische Truppen befreiten die ersten Konzentrationslager in Nordfrankreich. Die Verbrechen der SS kamen ans Licht und mit ihnen die ganze Dimension des Horrors, den das nationalsozialistische System über Europa gebracht hatte. Als der September 1944 anbrach, war die Wehrmacht auf allen Fronten am Rückzug. Die Rote Armee stand vor Warschau, die Alliierten näherten sich der deutschen Grenze und in den Konzentrationslagern arbeiteten die Vernichtungsmaschinen auf Hochtouren, als ob die SS noch Zeit hätte, ihre verbrecherischen Pläne zu vollenden. Heinrich Himmler erkannte, dass sein Traum von einer SS-beherrschten Europa ausgeträumt war, doch er klammerte sich an die Hoffnung, dass neue Wunderwaffen oder ein Separatfrieden das Reich noch retten könnten. Die Waffen-SS kämpfte weiter, aber sie kämpfte nun nicht mehr für den Sieg, sondern nur noch um Zeit zu gewinnen für ein System, das seinem unvermeidlichen Ende entgegenging. Die Eliteformation, die einst angetreten war, Europa zu erobern, war zu einer verzweifelt kämpfenden Nachhut geworden, die den Zusammenbruch des Dritten Reiches nur noch hinauszögern konnte. Der letzte Reserv. Der 16. Dezember 1944 brach mit einem dichten Schneesturm über den Ardennen an, als Heinrich Himmler seine letzte strategische Reserve in das verzweifelste Glücksspiel des Krieges warf. Operation Wacht am Rhein, wie Hitler seinen Überraschungsangriff nannte, sollte die alliierte Front spalten, Antwerpen erobern und Deutschland Zeit für einen Separatfrieden mit dem Westen verschaffen. In den verschneiten Wäldern zwischen Belgien und Luxemburg sammelten sich die Reste der einst stolzen Waffen-SS, erschöpfte Veteranen und fanatische Hitlerjungen, die bereit waren, für einen bereits verlorenen Krieg zu sterben. Sepp Dietrich, der ehemalige Leibwächter Hitlers, der inzwischen eine ganze SS-Panzerarmee befehligte, blickte auf seine Truppen und sah Gespenster vergangener Siege. Die 6. SS-Panzerarmee war auf dem Papier eine gewaltige Streitmacht, doch die Realität sah anders aus. Viele Panzer waren Reparaturfälle, der Treibstoff reichte bestenfalls für den Anmarsch und die meisten Soldaten waren unerfahrene Rekruten, die ihre Ausbildung in den brennenden Städten des Reiches erhalten hatten. Dennoch hofften sie auf ein Wunder, auf den einen entscheidenden Schlag, der alles ändern könnte. Der Angriff begann in der Morgendämmerung mit einem Artilleriefeuer, das die verschneiten Hügel der Ardennen erschütterte. Amerikanische Truppen, die sich in der vermeintlich ruhigen Waldregion erholten, wurden völlig überrascht von der Wucht des deutschen Angriffs. Die SS-Panzer durchbrachen die dünnen amerikanischen Linien und stießen teilweise über 20 Kilometer in die Tiefe vor. Zum ersten Mal seit Monaten schien die deutsche Wehrmacht wieder die Initiative zu besitzen. Joachim Peiper, der junge SS-Oberführer, führte eine Kampfgruppe der Leibstandarte in einem tollkühnen Vorstoß durch die amerikanischen Linien. Seine Panzer rollten durch die verschneiten Dörfer der Ardennen und hinterließen eine Spur der Verwüstung, die an die großen Tage der Blitzkriege erinnerte. Doch gleichzeitig beging seine Truppe Kriegsverbrechen, die selbst in diesem brutalen Krieg schockierten. In Malmedy wurden über 80 amerikanische Kriegsgefangene kaltblütig erschossen. Heinrich Himmler verfolgte die ersten Erfolgsmeldungen von seinem Hauptquartier aus und glaubte für wenige Stunden, dass das Unmögliche möglich geworden war. Seine SS-Divisionen, die monatelang nur Rückzüge erlebt hatten, meldeten Durchbrüche und Gefangene. Die Hitlerjugenddivision, notdürftig mit Jugendlichen und alten Männern aufgefüllt, kämpfte mit einer Verzweiflung, die ihre mangelnde Erfahrung kompensierte. Für einen kurzen Moment schien der Krieg wieder gewinnbar. Doch bereits nach wenigen Tagen zeigte sich die Schwäche des deutschen Plans. Der Treibstoffmangel zwang viele Panzer zum Stehenbleiben, noch bevor sie ihre Ziele erreicht hatten. Die alliierte Luftwaffe, zunächst durch das schlechte Wetter behindert, begann mit massiven Angriffen auf die deutschen Nachschublinien. Peipers Kampfgruppe, die am weitesten vorgestoßen war, wurde bei Stoumont eingekesselt und musste ihre schweren Panzer zurücklassen. Paul Hauser, der die Entwicklung der Schlacht aus seinem Stab heraus beobachtete, erkannte bereits am vierten Tag, dass die Offensive gescheitert war. Die amerikanischen Truppen erholten sich schnell von der ersten Überraschung und führten Verstärkungen heran. General Pattons 3. Armee änderte ihre Marschrichtung und griff die deutschen Flanken an. Was als deutscher Sieg begonnen hatte, verwandelte sich schnell in eine weitere Katastrophe. Felix Steiner, der eine der letzten intakten SS-Divisionen führte, erlebte in den Ardennen den endgültigen Zusammenbruch der deutschen Kriegsführung. Seine Männer kämpften zwar weiter mit bemerkenswerter Tapferkeit, doch sie kämpften gegen eine erdrückende Übermacht an Menschen und Material. Amerikanische Artillerie zermalmte die deutschen Stellungen, während Jabos jede Bewegung bei Tageslicht unmöglich machten. Der Januar 1945 brachte das Ende der deutschen Hoffnungen in den Ardennen. Die SS-Panzerarmee, die als Hitlers letzter Trumpf angetreten war, existierte praktisch nicht mehr. Zehntausende der besten deutschen Soldaten waren gefallen oder gefangen, und mit ihnen starb auch der letzte Glaube an einen möglichen Endsieg. Sepp Dietrich führte die kläglichen Reste seiner Armee zurück über den Rhein und wusste, dass Deutschland nun schutzlos seinen Feinden gegenüberstand. Gleichzeitig begann an der Ostfront die sowjetische Winteroffensive, die die deutsche Front in Polen und Ostpreußen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen ließ. Die Rote Armee stand binnen weniger Wochen an der Oder, nur noch 60 Kilometer von Berlin entfernt. Heinrich Himmler erkannte, dass das Ende nahe war und begann heimlich mit Friedensverhandlungen über schwedische Mittelsmänner. Die internationalen SS-Divisionen, die einst Himmlers Vision einer europäischen Armee verkörpert hatten, lösten sich in Chaos auf. Die französische Charlemagne-Division kämpfte erbittert in Pommern, während skandinavische Freiwillige verzweifelt versuchten, ihre Heimatländer vor der sowjetischen Invasion zu schützen. Doch überall herrschte dasselbe Bild: tapfere Männer, die für eine verlorene Sache starben. In den Konzentrationslagern arbeiteten die Vernichtungsmaschinen auf Hochtouren, als ob die SS noch Zeit hätte, ihr verbrecherisches Werk zu vollenden. Während deutsche Soldaten an allen Fronten zurückwichen, ermordeten KZ-Wachen weiterhin Tausende von Häftlingen. Diese groteske Prioritätensetzung zeigte das wahre Gesicht des nationalsozialistischen Systems. Selbst ihr am Angesicht der totalen Niederlage blieb der Rassenwahn wichtiger als die militärische Logik. Der Februar 1945 brachte neue Katastrophen an allen Fronten. Dresden wurde von alliierten Bombern zerstört, sowjetische Truppen überquerten die Oder und Ei am Westen stießen amerikanische und britische Armeen über den Rhein vor. Die Waffen-SS existierte nur noch als Schatten ihrer selbst, kleine Kampfgruppen, die ohne Hoffnung auf Sieg oder Überleben weiterkämpften. Heinrich Himmler stand in seinem Bunker und betrachtete die Karten, die das Schrumpfen des Reiches dokumentierten. Sein Traum von einer SS-beherrschten Europa war zu einem Albtraum geworden. Die Organisation, die einst angetreten war, eine neue Ordnung zu schaffen, kämpfte nun nur noch um ihr eigenes Überleben. Doch selbst in dieser aussichtslosen Lage weigerte sich die SS aufzugeben. Sie würde bis zum bitteren Ende kämpfen, koste es, was es wolle. Die letzten Monate des Krieges waren angebrochen und mit ihnen das finale Kapitel einer der dunkelsten Organisationen der Weltgeschichte. Das Urteil der Geschichte. Der 30. April 1945 brach mit dem Donner sowjetischer Artillerie über dem Führerbunker herein, als Heinrich Himmler in einem Versteck in Norddeutschland die Nachricht von Hitlers Selbstmord erhielt. Mit dem Tod des Führers endete nicht nur das Dritte Reich, sondern auch der Traum von einer SS-beherrschten Europa. In den Ruinen Berlins kämpften die letzten Reste der französischen Charlemagne-Division gegen sowjetische Panzer, Franzosen, die für ein deutsches Reich starben, das bereits aufgehört hatte zu existieren. Es war ein surrealer Abschluss einer Geschichte, die mit dem Traum von einer neuen Ordnung begonnen und in einem Albtraum geendet hatte. Die Kapitulation am 8. Mai 1945 besiegelte das Schicksal der Waffen-SS. Hunderttausende SS-Soldaten gingen in Gefangenschaft, viele von ihnen in der begründeten Furcht, dass ihre schwarzen Uniformen sie als Angehörige einer verbrecherischen Organisation kennzeichneten. Felix Steiner, Paul Hauser und andere überlebende Kommandeure versuchten verzweifelt, ihre Truppen den westlichen Alliierten zu übergeben, um der sowjetischen Gefangenschaft zu entgehen. Doch für viele war es bereits zu spät. Heinrich Himmler selbst entkam seinem Schicksal nur für wenige Wochen. Am 23. Mai wurde er von britischen Truppen gefangen genommen, während er unter falschem Namen zu fliehen suchte. In der Gewahrsam der Alliierten biss er auf eine Zyankali-Kapsel und beendete damit ein Leben, das Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Mit seinem Tod verschwand der Architekt einer der grausamsten Organisationen der Menschheitsgeschichte, doch die Verbrechen, die er befohlen hatte, sollten die Welt für immer prägen. Der Nürnberger Prozess, der am November 1945 begann, stellte die SS in ihrer Gesamtheit vor das Tribunal der Geschichte. Zum ersten Mal wurden die Verbrechen der Organisation in ihrer ganzen Dimension offengelegt. Die Millionen ermordeter Juden, die systematische Versklavung ganzer Völker, die medizinischen Experimente und die unzähligen Kriegsverbrechen. Die Waffen-SS, die sich als Eliteformation betrachtet hatte, wurde als Teil einer verbrecherischen Organisation verurteilt. Paul Hauser, der als einer der wenigen hohen SS-Führer den Krieg überlebt hatte, versuchte in seinen Memoiren die Waffen-SS von den Verbrechen der anderen SS-Organisationen zu trennen. Er argumentierte, seine Soldaten seien normale Kriegsteilnehmer gewesen, die nur für ihr Vaterland gekämpft hätten. Doch die historischen Beweise widersprachen dieser Darstellung. Die Waffen-SS war von Anfang an Teil des nationalsozialistischen Vernichtungssystems gewesen. Die internationalen Freiwilligen, die einst Himmlers Vision einer europäischen Armee verkörpert hatten, kehrten als Geächtete in ihre Heimatländer zurück. Norweger, Dänen, Niederländer und Franzosen, die für das Reich gekämpft hatten, wurden als Kollaborateure verfolgt und bestraft. Viele von ihnen verbrachten Jahre in Gefängnissen oder flohen in entlegene Länder, um der Vergeltung zu entgehen. Ihre Träume von einem neuen Europa waren zu einem persönlichen Albtraum geworden. Felix Steiner, der militärische Innovator der SS, wurde nach kurzer Gefangenschaft freigelassen und verbrachte seine letzten Jahre damit, die Taktiken der Waffen-SS zu dokumentieren. Seine Schriften wurden von Militärhistorikern studiert. Doch seine Versuche, die politischen Aspekte der SS-Geschichte zu verharmlosen, fanden wenig Glauben. Die militärische Professionalität der Waffen-SS konnte ihre Verbrechen nicht ungeschehen machen. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich um die Waffen-SS ein komplexer Mythos. Veteranenorganisationen versuchten, das Bild der sauberen SS-Soldaten zu verbreiten, die nur ihre Pflicht getan hätten. Gleichzeitig zeigten Historiker immer deutlicher auf, wie eng die militärischen Einheiten mit den Vernichtungsaktionen verbunden gewesen waren. Die Waffen-SS konnte nicht von der Gesamtorganisation SS getrennt werden. Die Historikerdebatten der 70er und 80er Jahre brachten neue Erkenntnisse über die wahre Natur der Waffen-SS. Forscher wie Bernd Wegner und George Stein legten detailliert dar, wie die militärischen SS-Einheiten systematisch an Kriegsverbrechen und Völkermord beteiligt gewesen waren. Das Bild der unpolitischen Soldaten erwies sich als Nachkriegsmythos, der historischen Realität nicht standhielt. Die Öffnung der sowjetischen Archive nach 1990 brachte weitere erschütternde Details ans Licht. Dokumente zeigten, dass die Waffen-SS nicht nur militärische Aufgaben erfüllt hatte, sondern aktiv an der Umsetzung der nationalsozialistischen Rassen- und Vernichtungspolitik beteiligt gewesen war. Die letzten Apologeten der SS sahen sich mit einer erdrückenden Beweislast konfrontiert. Heute, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist das historische Urteil über die Waffen-SS eindeutig. Sie war keine normale militärische Formation, sondern ein integraler Bestandteil des nationalsozialistischen Vernichtungsapparats. Ihre militärische Effizienz macht ihre Verbrechen nicht weniger schwerwiegend, sondern umso gefährlicher. Die Geschichte der Waffen-SS ist eine Mahnung daran, wie schnell eine moderne Gesellschaft in die Barbarei abgleiten kann. Die Überlebenden der Konzentrationslager, die Zeugen der Massaker und die Nachkommen der Opfer haben dafür gesorgt, dass die Wahrheit über die SS nicht vergessen wird. In Museen und Gedenkstätten wird die Geschichte dieser Organisation erzählt, nicht als Heldengeschichte, sondern als Warnung vor den Abgründen menschlicher Grausamkeit. Heinrich Himmlers Vision von einer SS-Elite, die Europa beherrschen sollte, endete in den Trümmern von Berlin. Was blieb, war eine Organisation, die zum Symbol für Fanatismus, Rassismus und Völkermord geworden war. Die Waffen-SS hatte sich selbst als Speerspitze einer neuen Ordnung gesehen, doch sie wurde zur Speerspitze der Vernichtung. Die Geschichte lehrt uns, dass militärische Professionalität ohne moralische Grundlagen zu den schlimmsten Verbrechen führen kann. Die Waffen-SS bleibt eine dunkle Mahnung daran, wohin Ideologie und Gehorsam ohne Gewissen führen können. Ihr Erbe ist nicht militärische Exzellenz, sondern die Erinnerung an die Notwendigkeit, solche Organisationen niemals wieder entstehen zu lassen. Das Urteil der Geschichte über die Waffen-SS ist gesprochen und es ist vernichtend.